Zuhörer. Hallo. Hallo, hört ihr uns?
Hallo.
Das hier ist A Little Something ASMR Special Edition.
Macht's euch schön bequem.
Legt euch eine Decke über die Füße.
Hört, wie ich langsam über meine Fingernägel streiche. Auch ganz angenehm ist es, wenn man sich im Badraum krault. Das hört man immer.
Oh ja. Und das Bad pritzeln, das klingt so ein bisschen wie, als wenn die Regentropfen auf das Dach hinunter rieseln. Aber Regentropfen können gar nicht rieseln. Und jetzt bellt auch noch mein Hund. Das ist ja super gemütlich.
Aus der Ferne. Oh, durch Haare kraulen ist so angenehm. Ich weiß gerade aber nicht, ob das mein Bad ist.
Sondern...
And it goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.
A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Behn.
Ich glaube, das reicht, oder?
Ich fand das wundervoll entspannend. Sollten wir jemals ein Patreon-Konto aufmachen, dann machen wir eine ganze Folge lang nur ASMR. Vielleicht machen wir ein ganzes Tellergericht nur in ASMR.
Das ist doch eine Idee auf jeden Fall, ja, das finde ich sehr
dann,
gut.
Und dann reden wir über die Kelly Family Diskografie. A little something, liebe Freunde.
Ja.
Folge 5. Wunderschönen guten Tag, lieber Jan Wehn.
Ich grüße dich, Kotaro. Wie geht es dir?
Ich bin voll koffeiniert und halb vorbereitet, aber habe Bock drauf. Also wie immer, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Folge sind wie immer gegeben.
Das vielen ist Dank, doch schön.
Ja, vielen Dank dir fürs Dasein, vielen Dank euch fürs Zuhören wieder. Viel ist an Feedback gekommen, vielen Dank. Jan Wehn wird geknufft dafür, dass er, keine Ahnung, wurdest du auf Twitter geknufft dafür, dass du Elbow nicht kanntest oder wofür?
Genau, richtig. Wurde ich von Peggy. Hallo Peggy, ich grüße dich.
Mann.
Also ich wurde quasi auf Twitter geknufft, ja, also getwufft, aber wahrscheinlich werde ich den Knuffer auch noch am Freitag persönlich bekommen.
Ach schön.
Ja.
Das ist also mit Ankündigung.
Ganz genau.
Körperliche Gewalt mit Ankündigung, das gefällt mir.
Das ist doch schön, richtig. Ja, wir treffen uns heute hier wieder, beziehungsweise wir treffen uns ja gar nicht. Wir sind ja nur quasi digital miteinander verbunden, aber dadurch, dass ich dich auf den Ohren habe, fühlt es sich fast an, als ob wir Schulter an Schulter sitzen würden, um gefährliches Halbwissen über Musik auszutauschen.
Heute über noch eine Eskalationsstufe weiter, wenn man so will. Wir reden hier über Musik, ohne sie zu hören. Das ist das Grundprinzip von A Little Something. Heute gehen wir eine Stufe weiter. Wir reden über Musik und ihren cineastischen Backdrop. Wir reden über Musikvideos.
Genau, das bedeutet, wir reden also nicht nur über Musik, ohne sie zu hören, sondern wir reden auch über Musikvideos, ohne sie zu sehen. Viel Spaß dabei.
Das wird ein spannende 2,5 bis 3 Stunden, keine Ahnung, wie lange wir uns darauf verfügen werden, aber wir haben einen Haufen an Beispielen rausgehauen. Wir haben uns selber nochmal, glaube ich, wir sind in uns gegangen und sind mit unseren Lieblingsvideos wieder rausgekommen und versuchen einen kleinen Überblick zu geben darüber, wie sich Musikvideos auch in den letzten 15 Jahren so entwickelt haben. Und was geht, worüber wir froh sind, dass es es nicht mehr gibt, Trends in Musikvideos, die Gott sei Dank wieder gestorben sind. Richtig, und werden uns reinnörden in Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Das wird eine spannende Nummer.
Allerdings, hast du dich denn, wir haben noch überhaupt, ich habe dich jetzt zwar gerade gefragt, wie es dir geht, aber das war ja nur ein ganz kleines Fitzelchen deines Befindens, was du da geäußert richtig hast. Hast du die Ostertage gut überstanden?
Ah, Ostern, da war ja was. Also, das ist deswegen richtig wahrscheinlich nicht in meinem Bewusstsein gerade aufgetaucht, weil Ostern eine Nummer ist, die bei uns ja nie richtig groß gefeiert worden ist und in unserem Hause genau gleich verfahren wurde. Mein Mädel war froh über die stillen Tage auf dem Sofa, ich auch. Und so haben wir die Tage hauptsächlich verbracht. Aber wir waren im Phantasialand.
Oh. Und außer euch wahrscheinlich niemand.
Es war überraschend leer. Gut, ja. Der Tag war auch ein bisschen hässlich am Sonntag, aber es war überraschend leer und es war aber auch schön so, weil du kennst das ja, man geht in den Vergnügungspark und steht 2 Stunden in der Schlange, muss Pipi, hat nichts zu trinken mitgenommen und um einen herum fangen 15-jährige Bastarde wieder an zu kiffen. Alles schon passiert und das ist dann so recht angenehm, wenn man nur 30 Minuten für die schnellste Achterbahn im Phantasialand anstehen muss. Das war doch sehr, sehr gut.
Das ist doch schön. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Freizeitpark gewesen bin. Ich glaube, ich bin auch in einem Alter, in dem es mir keine Lust mehr bereitet oder keinen Spaß mehr machen wird.
Das redest du dir ein.
Nein, auf keinen Fall.
Das redest du dir ein.
Nein. Ich glaube, keine 10 Pferde würden mich jemals wieder in eine Achterbahn bringen.
Aber warum nicht?
Nee, allein der Gedanke daran löst in mir schon Unwohlsein aus. Es ist nicht so, dass ich früher Angst davor gehabt hätte. Ich war jetzt auch nicht so ein Fanatiker, der irgendwie jedes Wochenende oder dreimal im Jahr irgendwo hingefahren ist. Ich war, glaube ich, einmal in Warner Brothers Movie World und einmal war ich auch im Phantasialand. Dann war ich einmal auch, wie heißt das denn? Das war nicht richtig Disneyland, das war in Orlando, sowas ähnliches wie Disneyland. Auch irgendwie, ja. Das war ganz komisch. Ich war da auf Austausch und dann wollten wir nach Disneyland, aber das war irgendwie zu teuer und dann sind wir quasi in so eine abgespeckte Variante davon gegangen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Und ich war einmal im Legoland und da habe ich einen Führerschein gemacht. Auf diesen fahrenden Dingern da konnte man so einen Legoland-Führerschein machen, der natürlich überall gültig ist, in allen Lego-Ländern der Welt.
Und deswegen fährt deine Frau jetzt immer, oder?
Genau, richtig.
Du fährst ja mit dem Plan.
Nee, ja, ich war auch früher nicht so ein, so ein Dings, wie sagt man denn, so ein Jahrmarktgänger oder so ein, nee.
Da muss ich die Zuckerstückchen raussuchen, ich stehe auch nicht auf jeden Scheiß, besonders wenn du in Holiday Park gehst, da sind wir wieder in der Audiokomponente, da gibt es ja den Biene-Meyer-Park, da gibt es den Biene-Meyer-Bereich im Holiday Park und mal abgesehen davon, dass die ganze Unternehmung im Holiday Park einem schon so ein bisschen vorkommt, als wäre man wirklich in einem hinterwäldigsten Hinterwald, sorry für alle, die daherkommen, aber sorry, ist so, ist es so, dass du in diesen Biene-Meyer-Bereich reinkommst und seit ein paar Jahren wurde die Biene-Meyer-Melodie ja neu aufgenommen oder neu aufgelegt und weißt du auch schon von wem?
Nee. Helene Fischer. Moment mal, erstmal, krass, okay, wusste ich nicht. B, wo kommen denn diese Geräusche her, die uns auch schon im Intro eben begegnet sind? Hast du da so ein Soundboard oder was?
Ich habe so eine Soundmaschine geschenkt bekommen zum Geburtstag und ich dachte, zur ASMR-Folge passt das besonders gut. Kennst du die Idioten, die in der Redaktion rumlaufen oder in einem Büro und so eine scheiß Soundmaschine dabei haben und bei jeder Gelegenheit irgendwie einen dummen...
Wie viele Dinger sind denn da drauf?
9 Stück.
Ach so, super. Okay.
Oh, Vorsicht, okay. Chef kommt. I love it. Und ja, ich meine, wir reden gerade über Vergnügungsparks. Ich glaube, da passt das mit dummen Soundeffekten. Aber tatsächlich, Helene Fischer im Holiday Park ist ein Grund, den Laden sofort wieder zu verlassen. Mal abgesehen von der schlechten Gastro, die es eigentlich so fast in jedem Freizeitpark gibt. Aber du musst in Europa
sagen.
Du wohnst doch da irgendwo Richtung Südwest und da ist, du wohnst auf jeden Fall mehr Südwest als ich und der Europapark gibt dir das, das ist wirklich, macht schon Laune.
Mal gucken, vielleicht warte ich auch einfach ab, bis ich selber Kinder habe und dann fahre ich mit denen wieder dahin. Aber es ist wirklich so, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen ein Wochenende lang nichts tun und Bücher lesen und jemand würde mir auf der anderen Seite den Eintritt in einen Freizeitpark inklusive Übernachtung dort bezahlen, ich würde zu Hause bleiben und Bücher lesen wollen. Ich finde das, oder ich würde wandern gehen oder so, aber irgendwie, also ich will jetzt überhaupt nicht deine Wochenendaktivität irgendwie schlecht reden, nicht, dass du es falsch verstehst.
Aber du musst, verbinde das doch was mit einer professionellen Aufgabe, keine Ahnung, mach ein Interview mit einem dieser jungen, bunten Rap-Künstler, die selbst so klingen, als würden sie den ganzen Tag nur irgendwie im Holiday-Park abhängen.
Das wäre doch auch eine Idee, das stimmt tatsächlich.
Das wäre super, mit keine Ahnung, ich sag jetzt wahllos Namen, mit Juicy Gay im Kettenkarussell.
Das ist eine sehr gute Idee. Geil. Mein Lieber, das werde ich mal auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste schreiben. Dankeschön dafür. Ich beteilige dich dann an dem reichhaltigen Honorar, was ich davon bekomme.
Dafür bekomme. Mit El Guni auf eine Pommes neben der Achterbahn. Geil.
Das ist echt eine gute Idee.
Ja, das stimmt. Ich wär großer Fan. Ja, aber du hast dein Wochenende dementsprechend ruhig verbracht, oder wie sehe ich das? War es ein familiäres Ostern?
Nee, überhaupt nicht. Also ich war tatsächlich nur zu Hause und habe gar nichts gemacht, also auch keinen Familienbesuch. Was sich aber ein bisschen komisch angefühlt hat, weil Ostern bei uns zu Hause eigentlich immer zelebriert worden ist. Ich bin ja Kind. Ich stamme ja aus einer Pfarrersfamilie, also mein Vater ist Pfarrer und dementsprechend hat das natürlich die Geburt Jesu. der Toten, die wieder auferstehen, haben auf jeden Fall einen hohen Stellenwert und für mich ganz besonders wichtig war, mein Vater war eine Zeit lang auch Pfarrer in einer Gemeinde und in dieser Gemeinde war das Tradition, dass am Sonntagmorgen es dann ein Osterfrühstück gab am Ostersonntag, ja. Und für die kleinen Gäste gab es außerdem die Möglichkeit, gegen einen kleinen Obolus sich dort für das Ostereiersuchen anzumelden. Das bedeutete, man ist dann in den Pfarrgarten gegangen und hat dort Ostereier gesucht. Dieser Pfarrgarten gehörte zu unserem Haus. Was war meine Aufgabe? Osterhase spielen und Körbchen verstecken. Ja, also meine Mama hat dann mit mehreren Mitgliedern aus der Gemeinde dann so Körbchen gemacht, so kleine Basskörbchen, da waren dann gekochte Eier drin, Ü-Eier waren da drin und so Süßigkeitenkram halt, ja. Und dann wurden die immer den Witterungsverhältnissen entsprechend eben in so Gefrierbeutel reingesteckt, ja. Und dann gab es so eine große Kiste, da waren die alle drin und dann bin ich in den Garten gegangen und habe die versteckt. Und das war ein sehr, sehr großer Garten, also so ungefähr Fußballfeldgröße, aber auch durchaus bewildert und so. Naja, und jedenfalls, also gab es jedenfalls genug Möglichkeiten, diese Ostereierkörbchen da zu verstecken. Und dann habe ich das immer sonntags morgens gemacht, danach ging es in die Kirche und nach dem Kirche ging es zum Frühstück und nach dem Frühstück ging es dann Ostereier suchen. Und die Ostereier wurden dann, oder die Osterkörbchen wurden dann meistens auch gefunden. Betonung liegt auf meistens. Bei einem der ersten Male, wo ich da tätig war, wurde ein Körbchen nicht gefunden. Und das hat dann unser Hund ein halbes oder dreiviertel Jahr später gefunden, als er im Garten rumgestreunt ist. Besonders schön wegen diesen gekochten Eiern, die dann da schon ein bisschen länger in ihrer gefärbten Schale vor sich hingegammelt haben.
Auch schön.
Und das führte dann dazu, dass ich ab da dann so eine Art Lageplan eben benutzt habe. Ich habe dann quasi den Garten aufgemalt und dann ein Kreuzchen gemacht, wo halt die Ostereierkörbchen versteckt worden sind. Ja, yeah. So war das Ostern im Hause Wehen. Meistens.
Jan Wehen, der Sean Spicer unseres kleinen Podcasts. Damals noch im Kostüm und heute mit fragwürdigen Aussagen in A Little Something.
Ja, und davor, mein Osterwochenende hatte einen ganz besonderen Auftakt, über den ich gar nicht so viel erzählen darf.
Bitte?
Ich war nämlich bei einem sehr großen deutschen Popstar, möchte ich jetzt mal sagen, zu Hause am Donnerstag. Und
Secrecy.
Ja, und war mit dem im Studio und war mit dem auch nachts noch feiern und bin dann Freitag etwas derangiert wieder nach Hause gefahren. Aber viel mehr darf ich darüber an dieser Stelle noch nicht sagen.
Okay, du darfst noch nicht mal sagen, in welcher Stadt das passiert ist, ne?
Na, wenn ich das jetzt sage, dann wird es relativ einfach.
Ja, dann...
Ne, es war in Stuttgart, mehr erzähle ich nicht. Hallo.
Ja, weil, weißt du, es ist ja auch immer die Sache, wenn man schon anfängt mit, eigentlich darf ich gar nicht so viel mit erzählen, ist es so, als würdest du ein Steak auf das Brett legen und dann würdest du nicht mal draufklopfen, um es zu braten. Dann liegt da dieses Steak da und vergammelt so langsam und niemand hat mehr Bock drauf. Also so ein bisschen muss man schon was tun. Ich glaube aber, dem bist du jetzt schuldig geworden. Das ist...
Ja, aber indem ich die Stadt verraten habe, das war doch schon okay, oder?
Ja, ja, absolut. Ich meine, oder der Schuldigkeit, ich bin noch nicht genug da, um richtig Deutsch sprechen zu können. Also ich glaube, du hast genug geliefert.
Okay, das ist schön, das freut mich doch sehr. Also jetzt haben wir hier unsere Osterbefindlichkeiten ausgetauscht. Heißt, wir können eigentlich in die Sendung starten, oder? Voller Elan mit dem Osterboost.
Das ist der Oster. Komm, trink doch noch mal einen Schluck, Jan Wehen. Bitte trink doch noch mal einen Schluck.
Von was denn?
Ja, keine Ahnung. Hast du dir nicht irgend so einen kleinen Trinki hier zurecht gemacht?
Doch, ich trinke heute Black Forest Still.
Ah, Black Forest Still. Mhm. Oh, schön. Das ist ein sehr gutes Mineralwasser.
Ja, aus der Glasflasche trinke ich das. Weil ich immer ein bisschen paranoid bin, was diese Plastikdinger angeht.
Mhm. Ach so, weil da genug Rückstände mitkommen.
Nee, nicht Rückstände, Weichmacher sind da drin. Zumindest in den ganz klassischen Dingern. Und wenn diese Flaschen sich erhitzen, dann lösen sich diese Weichmacher mal mindestens. Und da man ja auch nicht weiß, wo die ganzen... Oh Gott, ich will jetzt auch... Nee, egal, ich höre jetzt auf. Jedenfalls, trinkt Wasser aus Glasflaschen, lieben Leute. Was trinkst du denn?
Wasser aus einer Glasflasche.
Das glaube ich dir nicht.
Natürlich. Was ist das denn hier für... Warum soll ich denn hier heute an einem Dienstagnachmittag um 13.34 Uhr dich anlügen?
Ja? Nee, ich dachte... Oh, okay, alles klar. Ich habe auch zwei hier.
Ich hab mir sogar einen großen Kanister gemacht. Also,
okay. Du trinkst aber Leitungswasser, ne?
Ich trinke Leitungswasser.
Ja, weil das Kölner Leitungswasser ist nämlich extrem gut. Das kann man guten Gewissens tun.
Tatsächlich? Ja. Woher weißt du das?
Weil ich doch mal in Bonn gelebt habe, 3 Jahre lang. Und ich würde mal behaupten, das Wasser kommt da aus den gleichen Rohren.
Ich habe immer gedacht, in Baden-Baden sei die Wasserqualität besonders gut, aber jetzt schmeckt es noch umso besser.
Siehst du mal, richtig.
Also ich dachte, wir hätten die ASMR-Nummer eigentlich schon am Anfang der Sendung verbraten. Warum machen wir denn nach 10 Minuten immer noch hier über lustig?
Weiß ich auch nicht. Hast du denn Wasser mit Kohlensäure? Nee, das kommt ja aus dem Hahn. Das heißt, es ist ohne Kohlensäure, weil sonst hätte man jetzt richtig. Auch noch so ein bisschen die Sprudeleien hier ins Mikrofon reinpusten können.
Ich brauche keine Sprudeleien, ich habe eine Eule.
Ja. Das ist doch echt, dass du da alles hast, ey. So mit sowas kann ich großartig überhaupt nicht aufwarten. Ich habe nur einen Hund, der immer bellt. Der ist heute super schlecht gelaunt.
Ja, also. Was hat er denn?
Keine Ahnung.
Sag nochmal, wie er heißt. Wie heißt der Wurf?
Bobby heißt er.
Bobby.
Ja.
Warum labern die zwei Nasen jetzt stundenlang über anderen Scheiß, über kleine Details, über Szenarien, über Geschehnisse? Naja, genau, sowas passiert ja in Musikvideos auch. Ja, die Brücke ist ein bisschen schwach, aber sie ist valide. Ja. Die Brücke war jetzt wirklich schwach. Aber es ist okay, weil wir reden jetzt mehrere Stunden lang über Musikvideos. Und das, was sie mit einem anstellen, wie sie einen teilweise von der Musik wegführen, wie sie den Song manchmal sogar noch stärker machen, per visuellem Erlebnis oder einem Song vielleicht sogar eine Art von Berechtigung geben. Zumindest mir geht's hin und wieder so, wenn ein Musikvideo rauskommt bei YouTube, Vimeo, sonstig oder ein Teaser und das knallt mich so weg, da kann es durchaus vorkommen, dass ein Song, den ich davor noch nicht so geil fand, plötzlich in einem ganz neuen Licht für mich erstrahlt. Und das ist ein Phänomen, da können wir gerne noch ein bisschen drüber reden heute, anhand einiger Beispiele.
Mhm. Weiß ich gar nicht, ob das bei mir auch so ist. Ich war gerade ehrlich gesagt gedanklich auch ganz woanders, weil ich das anders aufziehen wollte.
Ah, okay.
Ich wollte dich jetzt aber auch nicht hier in deinem Redefluss schon komplett kastrieren.
Das ist okay, wir können es auch als Teaser lassen, weil ich wollte erst später auf die Nummer eingehen, die ich damit meine. Aber lass schon mal gesagt sein, wenn ein Song erst so geht zu erscheinen und dann kommt das Video und es bläst einen so weg. Vielleicht könnt ihr jetzt selber noch mal ein bisschen rumkramen, vielleicht fällt euch ja so ein Video ein.
Das stimmt, das gibt's bei mir auch auf jeden Fall. Ich wollte dich aber eigentlich gefragt haben, was das erste Musikvideo gewesen ist, was du jemals gesehen hast und ob du dich da überhaupt noch dran erinnerst.
Boah, erstes Musikvideo. Also ganz weit zurückgedacht. Es könnte alles sein, was um 94 rum passiert ist.
Ja, bei mir nämlich auch. Und da ist also auf jeden Fall einiges passiert.
Wann ist Viva nochmal losgegangen? 95 oder 94?
Boah, gute Frage. Kann ich dir nicht sagen, weil bei uns zu Hause gab es ja kein Kabelfernsehen. Das bedeutete, also ich wirklich, bis ich 15 93. oder 16 war. 93 ging Viva los.
93.
Okay, ja. Das war nämlich so, bei uns zu Hause gab es nur die ersten 3 Programme. Mhm. ARD, ZDF und WDR. Und wir haben erst Kabelfernsehen bekommen im Jahr 2000 oder 2001. Das bedeutet also, bis ich 15, 16 war, musste ich dann bei Freunden sowohl Zeichentrick als auch Musikfernsehen gucken. Aber zum Glück gab es auf WDR die tolle Sendung Hitclips mit Thomas Germann. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Wahrscheinlich nicht.
Thomas Germann? Nee, ich war ja aus Stuttgart.
Ach so, ja, stimmt.
WDR-Fernsehen gab es da auch, aber das... habe ich nicht geguckt.
Okay, weil der hat nämlich diese Sendung gemacht, die lief 30 Minuten lang, von 14 Uhr bis 14.30 Uhr. Und ich habe ja öfter schon meine Mutter erwähnt in diesem Podcast, die war ja auch immer schon großer Musikfan und hat dann mit mir zusammen immer nach der Schule, nachdem wir Mittag gegessen haben, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, ob ich dann noch Hausaufgaben gemacht habe und dann ging es erst los, aber jedenfalls habe ich eigentlich jeden Tag von 93, 94 an, wo diese Sendung auch gestartet ist, mit insgesamt fast 1000 Folgen, habe ich diese Sendung immer geguckt. Und halbe Stunde Sendung heißt dementsprechend, da liefen schon so 7, 8, 9 Musikvideos in der Zeit.
Geil.
Und was ich genau geguckt habe, weiß ich aber auch nicht mehr. Das muss aber so die Zeit gewesen sein. Four Non Blondes kam da, Madonna mit Erotica.
Das kam da?
Ja, das kam da auch, ja.
Erotica war doch schon eine Nummer, oder?
Ja, das war schon eine Nummer, aber das lief da trotzdem. Wahrscheinlich dann in der editierten Fassung, das weiß ich nicht genau. Aber das waren so die ersten Sachen, die ich damals gesehen habe. Und dann irgendwann bin ich nach der Schule auch mit zu meinem guten Freund Colin, schöne Grüße. Und da haben wir dann, das war übrigens auch der, mit dem ich Pet Shop Boys Playback gemacht habe.
Ich wollte gerade sagen, nachgetanzt.
Genau, und bei dem zu Hause durften wir auch immer Viva Interaktiv und sowas alles gucken. Und da kam dann natürlich auch alles andere. Und da haben wir eigentlich, bis wir raus sind zum Fußballspielen, immer vorher noch eine Stunde Musikvideos gesuchtet.
Weißt du denn noch, welches Musikvideo dein erstes war? Weil ich grübel immer noch.
Ich weiß es wirklich überhaupt gar nicht mehr. Also das ist auch irgendwie total schade, weil ich habe vorher mir das auch überlegt, aber das verschwimmt immer alles zu so einer verruckelten Suppe. Nee, das ist jetzt absolut sowas von ein schiefes Bild. Wie kann eine Suppe denn verruckelt sein, außer wenn sie im ICE-Bordrestaurant serviert wird?
Das ist alles. Bam. Das ist alles, was von den 90ern in unseren Köpfen übrig blieb. Eine verruckelte Suppe mit einzelnen Ausstechern oder wie die Erinnerungen schwimmen in der großen braunen Suppe wie leicht zerfledderte Buchstaben in der Buchstabensuppe. Ich erinnere mich sehr deutlich, tatsächlich, jetzt noch ein bisschen nachdenken, an ein Video von Bon Jovi.
Mhm.
Bon Jovi. Große Geschichten in Musikvideos. Große Geschichten von großen Dramen in gefühlten 3 Minuten. Ich glaube, das Video zu Always von Bon Jovi war durchaus länger. Kennst du das noch?
Nee.
Geschichte von einem Typen, der, ich glaube, verlassen wird. Also ich bekomme die Geschichte auch nicht mehr 100% zusammen. Aber es war so halbes, John Bon Jovi steht vor dem Mikro und performt sich ein. Und dann gibt es so Filmszenen von einem Typen, der dann irgendwann in so eine seltsame Blood Rage verfällt und mit so einem Deo angezündet herumsprüht und dann explodiert die Wohnung, in der er und seine
Alte davor. Das ist in einem Bon Jovi-Video passiert?
Ja. Und es hat mich voll weggeflasht. Voll weggehauen. Das war zu krass für mich.
Das ist auf jeden Fall 94 gewesen. Ich habe gerade mal eben nachgeschaut. Und was auch 94 kam, war zum Beispiel Meatloaf, I Would Do Anything For You.
But I won't do that.
Ne? Und da erinnere ich mich noch dran, dass mich das damals richtig krass umgehauen hat. Nicht im Sinne von, also die Musik fand ich jetzt nicht so wahnsinnig toll, aber das war diese Der Schöne und das Biest Geschichte auf eine gewisse Art und Weise.
Ja.
Und ich durfte ja, also ich habe nie abends irgendwie Filme geguckt oder so. Ich war auch in meiner Kindheit nur ein einziges Mal im Kino, im Dschungelbuch, wobei das stimmt nicht, Flabber habe ich auch mal gesehen, aber sehr, sehr selten Kino. Ich habe die ganzen alten Filme ja auch nicht gesehen, habe ich ja hier auch schon mal erzählt. Aber so Musikvideos gaben irgendwie so eine Legitimation. Meine Eltern wussten, okay, ich mag gerne Musik, also darf ich Musikvideos gucken, und Musikvideos waren ja aber dann so Kurzfilme und haben im Prinzip alle Motive auch behandelt, immer schon, wenn es nicht so klassische Performance-Videos waren, die auch in Filmen passiert sind. Also Dramen, Action, Sex, Blut, Gewalt, lustige Elemente. Also habe ich quasi das sowas alles immer über die Musikvideos kennengelernt. Und das hat mich richtig geschockt damals, dieses Video, weil der Typ so unfassbar hässlich war.
Ja, er musste gar nicht viel tun. Das ist ja das Spannende gewesen an Meatloaf.
Ja, richtig.
Deswegen hat das so gut funktioniert. Und dann heißt das Album auch noch Bad Out of Hell. Und dann steht der Typ einfach.
Das Video übrigens,
Meatloaf,
kann ich an der Stelle noch erzählen, ist tatsächlich von Michael Bay. Ne?
Es ist von Michael Bay, ja, stimmt. Ja. Oh, da sieht man mal, was der Typ. Nicht umsonst hat Anthony Hopkins Michael Bay gelobt als Genie. ob er es für die Gage getan hat, man weiß es nicht. Vielleicht ist es nicht für Transformers gewesen. Vielleicht hat Anthony Hopkins nur Bezug genommen auf Meatloaf I Do Anything For You.
Ist möglich auf jeden
wo
Fall.
Wo die Dame, die dann, ich soll ja nicht so viel Olle sagen, wo die Dame dann auf dem Bett liegt und sich einen wegnudelt in Lingerie. Und kommt nicht dann noch irgendwann eher auf dem Motorrad? Ich habe ganz dunkle Erinnerungen nur
der
an das Video.
Der kommt doch auf dem Motorrad, ja, ja. Und ich habe gerade eben auch mal nachgelesen, der wurde ja auch tatsächlich dafür doch noch geschminkt, so Make-up-mäßig. Ne? Das war jetzt nicht alles nur er selbst, wie er da vor der Kamera stand, sondern es hat bis zu 2 Stunden gedauert, bis dieses Make-up aufgebracht wurde da.
Holy shit.
Ja, und es war super heiß und so. Ne, aber das ist jetzt gerade, wenn ich so drüber nachdenke, eines der ersten Videos, an die ich mich auf jeden Fall sehr gut erinnern kann.
Also wir, glaube ich, wir beide haben durchaus das Glück der frühen Geburt, darf man mittlerweile so sagen, für uns gepachtet mit 85er/86er Jahrgang, oder warst du 87?
Nee, nein, 86er.
60er, okay. Mhm. Deswegen die Hochzeit der 90er der Musikvideos mitbekommen, was so viel Schönes rausgehauen hat, eben wie Bon Jovi, wie Meatloaf, wie... die komischen Staccato-Videos zu United von Prince Idle Joe und Marky Mark.
Richtig.
Was auch so ein 90er-Ding war, alles so staccato-mäßig auf quasi 10 Frames pro Sekunde ablaufen zu lassen.
Oh ja, stimmt, ja.
Ja, ja. Hey, das noch ein krasses, irgendein Video hat mich, ja, ich glaube, ich weiß mein allererstes.
Echt?
Es war tatsächlich Michael Jackson. Und ich weiß noch nicht mal mehr gerade, welcher Song es war. Ich erinnere mich nur an eine exakte Szene. Mhm. Michael Jackson steht auf einem Auto, es regnet und er reißt sich das Hemd auf. Und ich frage mich, was, wie, keine Brüste? Weil ich in diesem Moment A, Michael Jackson noch nicht kannte, B, er aussah für mich wie eine Frau.
Ja.
Und es gibt kein C. Es ist, ich kannte ihn nicht und ich dachte, es wäre ein Mädel. Und dann reißt er sich das Hemd auf und so, hä, was, wie? Weil ich war kurz, für einen kurzen Moment war ich so ein bisschen halb excited. Wie halb excited man eben sein konnte mit, keine Ahnung, wie alt ich da war. Aber es müsste um 93 rum gewesen sein, schwierig. Und dann verwandelt er sich in einen Panther. Weißt dann du, welches
ist,
Video
ja,
das ist?
Ja, das ist Black and White, Black or White ist das.
War das Ende von Black or White oder was?
Soweit ich weiß schon, ja. Also ich habe jetzt auch noch mal, ja, auf jeden Fall, das ist Black or White. Und das war aber schon früher, das ist schon 91 rausgekommen. Aber ich merke auch gerade, dass das, was ich eben mit Meatloaf erzählt habe, auch kompletter Unsinn ist. Also weil Michael Jackson muss ich auch schon davor gesehen haben. Ich kann mich weniger an die Szene mit dem Auto erinnern, aber ich weiß, dass die auf jeden Fall in dem Video auch passiert. Aber das Video war ja eh unfassbar krass, ne? Also ja, das ging ja irgendwie, wie lange ging das? 10 Minuten oder so? Nee, länger noch sogar, glaube ich.
Ja. Mit Macaulay Culkin und MC Hammer drin und
richtig. Und das war ja auch nur eins von mehreren, also eigentlich zu Dangerous, zu dem Album gab es ja eigentlich zu fast jedem Song gab es damals ein Video. Und das waren ja auch in den seltensten Fällen klassische Performance-Videos, sondern da ging ja alles. Also es gab ja zum Beispiel auch noch Remember the Time, damals von John Singleton gedreht, wo Eddie Murphy mit drin war, Magic Johnson und
Iman. Dieses Ägypten-Dings,
genau,
ne?
Richtig.
Holy shit.
Ja.
Ach, das war die Frau von David Bowie, oder was? Hat er mitgespielt?
Genau, richtig. Die hat die Cleopatra gespielt, richtig.
Unfassbar schöne Frau.
Ja, auf jeden Fall. Und Dings, in Black or White, warum sag ich mal Black and White, Black or White hat...
Weil du inklusiv denkst. Du denkst quasi, wie alle sind dabei, Black and White. Ja.
Da hast du mich auf frischer Tat ertappt. Was ich sagen wollte, da gibt es doch in dem Video geht ja alles. Da ist ja wirklich, am Schluss gibt es eben diese Morphing-Szenen, wo immer diese Models und männlichen, weiblichen Models tanzen, die Köpfe hin und her schmeißen. Und da ist zum Beispiel auch Tyra Banks mit dabei. Und dann morphen sich ja immer so die Gesichter. Ich glaube, das war damals eine sehr, sehr neue Technik. Und dementsprechend haben die gleich dann danach auch nochmal kurz... benutzt, als Michael Jackson da die Treppe runtergelaufen ist und dann aus dem Panther quasi, also als Panther, der Panther ist die Treppe runter und dann wurde daraus Michael Jackson.
Crazy.
Ja, und das fing ja bei ihm eh schon an mit Thriller damals. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich erst später gesehen, als ich irgendwann mal so eine Videokassette bekommen habe, wo ganz viele Michael Jackson Videos drauf waren. Und da habe ich dann auch das erste Mal Thriller gesehen.
Da war halt noch Geld da. Da war genug Geld da, um riesig was zu reißen, musikvideotechnisch, jedes Mal einen kleinen Film rauszuhauen, genau. Produktionsmittel auf Hollywood-Standard anzusetzen, weil ich gucke gerade zeitgleich noch irgendwie den Anfang von Black and White irgendwie so mit.
Da Black gerade fliegt or der, White, ja.
Siehst du jetzt, du bist schuld. Auf jeden Fall hat Macaulay Culkin gerade eben die Riesenanlage, die total überraschend plötzlich in seinem Zimmer steht, auf Lauda und jetzt auf Are You Nuts gedreht. Und dann geht das Ding los und der Vater fliegt Richtung Mond. Das ist so, so
unglaublich. Wirklich. Aber tatsächlich, es ist wie ein kleiner Film, muss man sagen. Wobei Thriller eigentlich noch mehr Film war. Das war noch weniger auf Effekthascherei, sondern das war halt, das war damals noch sehr shocking. Aber ich sehe auch gerade, dass das schon 83 rausgekommen ist und dementsprechend ist klar, dass ich es nicht gesehen habe, weil ich noch gar nicht auf der Welt gewesen bin.
Also war so auf jeden ein paar Fall Sachen, damals, die man zu spät sieht, ne?
Richtig, es war auf jeden Fall damals eine 500.000 hat es gekostet und das war das damals aufwendigste und teuerste Musikvideo aller Zeiten.
Es sollte noch ganz anders kommen, teure Musikvideos. Weißt du noch, wie viel dieses Busta Rhymes Janet Jackson Kollabo-Ding gekostet hat? Weil das war kurze Zeit, glaube ich, das teuerste Video.
Meinst du das von Janet Jackson und Busta Rhymes oder meinst du Janet Jackson und Michael Jackson, dieses Scream-Video?
Ich meine tatsächlich das mit Busta Rhymes, das war dieses... Unfassbar.
Ah, What It's Gonna Be, hieß es, glaube ich.
What It's Gonna Be. Gonna make your body, man. Ja, ja.
Gonna make your body, man. Ist übrigens von Hype Williams gedreht worden, ne? Also wie extrem viele andere Videos auch.
Hype Williams.
Ja. Das ist, glaube ich, einer der krassesten, Musikvideoregisseure, der auch, glaube ich, tatsächlich dieses Fisheye-Ding, also dieses so, wir filmen von schräg oben auf eine Kulisse, die super spacig aussieht oder mit sehr vielen Leuchtstoffröhren ausgehangen ist und dann bekommt das so ein, dann kriechen die Leute quasi so in die Kamera rein. Oder?
Crazy.
Also kennst du doch bestimmt. Also das jetzt von Janet Jackson und Busta Rhymes zum Beispiel. Dann Gimme Some More von Busta Rhymes ist auch noch auf jeden Fall so eins in die Richtung.
Okay, ja.
Hier von Missy Elliott, The Rain, glaube ich, dieses Super Duper Fly, das war auch in dem Style. Da gibt es doch zigtausend andere.
Er hat hauptsächlich R&B und Rap-Videos gemacht. Ich habe gerade eben parallel noch Wikipedia aufgehabt, deswegen.
Genau.
If richtig. I Ruled the World hat der gemacht. Yo. Ach, schön. Ja. No Diggity, also alle. Der hat ja alles gemacht.
Ganz genau.
This is how we do it, Montel Jordan.
Jo.
Gimme Some Mo, großartiges Video, ne? Ich glaube, Videos haben Busta Rhymes in den 90ern zementiert als den Comic-Character, bevor es Slim Shady gab.
Das stimmt wirklich. Das war ja dann auch immer so ein bisschen, nicht Stop-Motion, aber die Sachen, ich hatte immer das Gefühl, irgendwas haben die damit gemacht. Die haben die Bilder irgendwie manipuliert, weil die sich immer so abgehackt und dann mal ein bisschen schneller bewegt haben, als normale Bewegungen sind. Und dann kommt einfach dazu, dass Busta Rhymes einfach ein riesengroßes Gesicht hat, ja, eine riesengroße Mundpartie. Und die Frisur dazu und dann auch die Art zu rappen, muss man auch sagen, ja. Also das ist ja... fernab von jeglicher Realness in dem Sinne, also das, was heutzutage gerne oder was derzeit wieder so unglaublich präsent ist, dass Sachen halt super real sein müssen, zumindest im deutschen Rap ist das so, der hat damals einfach einen richtigen Charakter erfunden und mit dem halt eben ist er dann durch solche quietschbunten, knallbunten Comicwelten irgendwie hat er sich bewegt. Crazy. Aber muss auch, also Hype Williams hat auf jeden Fall auch in Anführungsstrichen klassischere Videos irgendwie gedreht. Also Check On It zum Beispiel von Beyoncé und Slim Thug und Bun B. Ist auch ein super Song, damals übrigens auf dem Pink Panther Soundtrack gewesen.
Der Steve Martin Pink Panther oder was?
Weiß ich gar nicht genau. Passt das? Also
ich erinnere mich nur an Steve Martin, dass der irgendwie irgendwann eine Neuauflage gemacht hat und furchtbar damit auf die Fresse gefallen
das
ist.
Das kann gut sein, das muss so Mitte der 2000er irgendwie gewesen sein. Jedenfalls da, also das war eher so ein klassisches Performance-Video. Was hat er denn noch gemacht?
Kanye?
Ja, Kanye hat er auf jeden Fall auch gemacht. Diamonds from Sierra Leone, Gold Digger, Stronger, Homecoming. Der kann auf jeden Fall vieles.
Der ist, also Hype Williams. Crazy. Also es lohnt sich manchmal wirklich noch so anzugucken. Vergleicht das mal selbst. Geht mal auf die Wiki-Seite von Harold Hype Williams, 1970er Jahrgang, New York City. Boah, wie man vorlesen kann. Und was der alles gemacht hat an Sachen, die man gut findet und kennt. Caught Out There, Kelis, wo die Mädels auf der Straße komplett austicken. Richtig gut. Luke Cantrell mit Breathe.
Ja.
Oh, der hat ja Aaliyah gemacht mit Rock the Boat.
Ja.
So besonders ist das Video ja nicht, aber es ist halt, ob des Hintergrunds, dass sie auf dem Rückweg dann halt verunglückt ist, ist das schon ein bisschen,
Ja, das stimmt. Wobei, ich weiß gar nicht genau, aber sowohl dieses Blue Cantrell-Lied als auch Rock the Boat hatten beide so eine sehr weiße Ästhetik. Also bei Rock the Boat durch diese Boote kam das, ne, durch die Yachten. Und das war auch sowas, denn normalerweise hattest du ja immer oben und unten diesen schwarzen Balken, aber dann war das eine Zeit lang auch in so Rap-Videos, US-Rap-Videos und R&B-Videos sehr en vogue, dass man einen weißen Balken drumherum gemacht hat. Und bei Rock the Boat war das auf jeden Fall auch so ein weißer Balken. Allein schon dadurch hat das irgendwie was Besonderes gehabt und ist mir in Erinnerung geblieben.
Echt?
Ja.
Crazy.
Ach, der hat auch Big Pimpin' gemacht. Ich glaube, das hatte sogar auch solche weißen Streifen oben und unten. Also Hype Williams ist, glaube ich, echt so für die End-90er bis Mid-2000er hat er, glaube ich, so in Sachen Rap-Videos auf jeden Fall die Bildsprache geprägt, die dann an allen Ecken und Enden irgendwie kopiert worden ist, was natürlich immer nur so halb gelungen ist. Und er macht jetzt sicherlich auch noch ein paar Sachen, wobei die sind alle nicht mehr so krass gewesen. Also gut, All of the Lights zum Beispiel von Kanye war gut.
Das war von ihm?
Das war auch von dem, ja.
Oh, das fand ich super. Das fand ich spitze. Es war zwar nicht so besonders wie das Line-Up, was Kanye aufgefahren hat für den Song, aber ich finde, das hat die Atmosphäre richtig geil aufgefangen. Dieses,
auf jeden Fall.
Wir stehen über allem und irgendwie, wir sind die Könige der Welt. Und so klingt dieses Scheißlied.
Komplett auch Dings. Der hat übrigens auch Coldplay Viva La Vida gemacht. kommt überhaupt nicht mehr klar. Wir machen einfach eine Hype-Williams-Special-Folge jetzt hier draus. Mm. Und Runaway von Kanye hat er auch noch gemacht, was ja so ein irrer Kurzfilm eigentlich auch schon wieder fast gewesen ist, ne?
Stimmt.
Wo Kanye da am Klavier steht und dann ist da der Phoenix from the Ashes, die Frau da als Vogel oder irgendwie so war das
doch. Boah, ne? ich glaube, was Rap-Videos um 2000er angeht, habe ich nur das mitbekommen, was irgendwie ganz groß, irgendwie auch hier bei uns groß durchgeschienen hat, aber sonst... Ich war in Mitte der 2000er in einem ganz anderen Film unterwegs.
Okay.
Da ging gar nichts. Ich sag nur punkrockwitz.com.
Oha. Das war quasi, stopp. Also wir müssen eben noch kurz dazu sagen, Runaway ist von 2010. Also das ist nicht so alt. Aber Moment, hast du deine Videos nicht auf YouTube geguckt, sondern auf dieser Seite oder was?
Ab 2002, 2003 herum, ich war in meiner Pop-Punk-Phase. Und Straßenpunk-Phase und so langsam sich Skatepunk-Phase, glaube ich, kann man es gut nennen. Da habe ich tatsächlich viel über das eben benannte Portal punkrockwitz.com oder net, ich weiß es nicht mehr, vielleicht gibt es die Seite auch noch, gefunden und gesucht und die Videos damals noch händisch heruntergeladen über einen IRC-Channel.
Das war legal.
Keine Ahnung, ob es egal war, wir haben es gemacht. Also, es war super dumm einfach, aber weißt du, so der Aufwand, der dahinter stand, sich ein Video zu suchen und es quasi zu haben, eine Kopie davon zu digital zu besitzen, das ist ein Aufwand, den könnte man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber sind legendär schöne Sachen bei rumgekommen. Hat zwar jetzt mit Musikvideo weniger zu tun, aber ich glaube, in meinem Freundeskreis war das Video von Green Day vom Auftritt beim Reading Festival 2001, das war Gott, dieses Video. Und wir haben uns so gefreut und wurden so enttäuscht, dann, weil sie genau dasselbe gemacht haben, 4 Jahre später, mit dem neuen Album wohlgemerkt, wie 2001 auf dem Reading. Aber naja, das geht weg von Musikvideos. Tatsächlich habe ich viele Videos, die ich cool fand, aus der Richtung, aus diesem Emo der 2000er, aus Punkrock, aus Pop-Punk, nachgeguckt auf punkrockwitz.com, runtergeladen und habe da tatsächlich eine langfristige musikalische Liebe meinerseits gefunden, die mich und mein Musikverständnis über die nächsten Jahre hin prägen sollte. Bam, 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 bam. Ja, nee, weil immer dann, wenn Musikvideos ein bisschen anders erscheinen, wie das Genre, aus dem sie vielleicht stammen oder was der Höreindruck zuerst hergibt, dann bin ich irgendwie angefixt. Keine Ahnung, wenn einer die ganze Zeit in einem Song schreit und sieht dabei total happy aus im Musikvideo und hat dabei anscheinend die Zeit deines Lebens, das hat mich so ein bisschen, das war so anders.
Textbildschere quasi.
Die Bild-Tonschere
ja,
quasi.
Ja, genau.
Und das war der Fall bei Million Dead, schon der Bandname allein. und dem Video zu I Am The Party. Es heißt nicht nur von wegen Party wegen Feierei, sondern Party wegen Partei. Also das ist die Ex-Band von Frank Turner, heute erfolgreicher Solo-Folk-Musiker, aber damals eben mit einer Punk-Band. Und da auch schon sehr auf Politik und hey, wir sind Politiker und schütteln Hände und küssen Babys und tun so, als ob alles gut werden würde. Das war so der Text. Aber er steht dann in Brighton am Strand und grinst so neckisch in die Kamera, hat die riesen Pilzkopffrisur und hat anscheinend eine richtig gute Zeit. Und das hat mich an diese Band gebunden. Und dahingehend auch noch an das Forum, das diese Band hatte, da habe ich Leute kennengelernt, bin zum letzten Konzert von Million Dead 2005 nach London rüber und das hat mich darüber halt so viel andere Musik kennengelernt. Um es kurz zu machen, hätte ich dieses Video bei punkrockwitz.com nicht gefunden, dann hätte ich einen Haufen schöner Erlebnisse über die nächsten Jahre hinweg nicht gehabt und wäre wahrscheinlich auch nicht nach England fürs Studium, weil ich so England versessen war damals. Also wie viel ein Video ausmachen kann.
Krass.
Ich sage, dieses eine Video auf punkrockwitz.com hat mein Leben für die nächsten Jahre verändert. Das
auf eine schöne Art und Weise. Ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig dazu zu sagen.
Ja, das muss man auch mal festhalten. Es ist ja nicht nur einfach so, sondern es macht was mit einem.
Ja.
Es ist kreative Arbeit. Man verbindet eigene Sachen, man entdeckt Sachen, die man selber cool findet. Man entdeckt andere Bands. Das können Musikvideos alles bewirken über die eine oder andere Schiene. Und da, das war zumindest mein großes Ding.
Mhm. Ich habe gar nicht, sowas habe ich jetzt, so eine schöne Geschichte habe ich jetzt überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt, zu irgendeinem besonderen Musikvideo. Glaube ich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nee.
Ich glaube, eins wird wichtig sein, das können wir schon recht früh sagen, bei Minute, keine Ahnung, 40 wahrscheinlich. Okay. Heute, für Folge 5 wird der begleitende Artikel auf a little something -podcast.de so wichtig sein wie in noch keiner anderen Folge zuvor.
Richtig, stimmt.
Wir müssen auch irgendeine Art und Weise finden, die Videos richtig gut, also da eine Liste, wo man dann draufklickt und dann kommt direkt dran, weil Videos unter Video, da wirst du ja wahnsinnig, das kannst du nicht gucken.
Das stimmt, boah. Aber man könnte trotzdem eine Playlist auch machen, vielleicht bei YouTube, oder? Habe ich mir so überlegt.
Eine YouTube? Ja, ja.
Unglaublich, oder was technikmäßig heute alles so geht, ne?
Oh, dann müssen wir extra was aufsetzen. Oh, so viel auf!
Das hätten wir uns überlegen müssen, bevor wir dieses Thema hier gewählt haben, du.
Was soll man sagen? Aber für euch tun wir es ja gern. Eine YouTube-Playlist, sehr gute Idee, Jan.
Absolut, ja. Richtig. Ich hatte eigentlich ursprünglich auch noch so eine Abhandlung hier geplant über das Musikvideo, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass das zu strebermäßig rüberkommen würde. Ich wollte eigentlich.
Aber was für eine Abhandlung denn?
Naja, so von wegen, dass halt als MTV damals gegründet worden ist, dass damals eigentlich noch gar nicht so richtig klar. Da gab es ja noch nicht so richtig viele Musikvideos zu der Zeit. Es gab damals irgendwie, glaube ich, von Queen, Bohemian Rhapsody oder so.
Mm.
Und davor, glaube ich, so ein bisschen so Präsentationsvideos von den Beatles vielleicht. Und dann kam das erst so mit Bowie in den 60ern, 70ern, naja, 60er doch schon. Und dann haben die quasi angefangen mit also die haben diesen Sender gegründet und es gab aber noch nicht so viele Musikvideos und dann mussten MTV quasi zu den Plattenfirmen, damit die eben Videos produzieren, die dann wiederum auf MTV gezeigt werden können. Das ist doch abgefahren, oder?
Das ist ganz schön crazy eigentlich. Also, dass gar kein Promotion-Interesse anfangs bestand dafür, für Plattenfirmen sich da zu engagieren. Aber wann wurde MTV gegründet? Anfang der 80er? I want my MTV.
Ich kann es dir nicht sagen.
Irgendwie sowas, ne? Hey, 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 hey.
Ja, das muss irgendwann.
Suchst du nach MTV, findest du unter anderem den MTV Köln 1850.
Herrlich, das ist so eine herrliche Sache.
Oh Gott.
81.
81.
Mhm.
Ja, aber man versteht es ja, es ist ja alles, letztendlich ist es ja ein Medium vor seiner Zeit gewesen, zumindest in den 80ern. Davor gab es ja eine Menge, also es gibt so viel an Musik mit Bewegtbild verbunden, ja schon seit sehr langer Zeit. Ich habe einer meiner Nachbarn lustigerweise hat ein Buch geschrieben, bei uns im Haus wohnt einer, der ein Buch geschrieben hat über 100 Jahre Musikvideo. über die Anfang des 20. Jahrhunderts, über die Darstellung von Musik in Filmen und Musicals, hin über die Beatles, die Rock'n'Roll-Zeit mit Auftritten, Performance-Auftritten. Now here with our next musical number. Damals wurde es ja Music Number genannt in so in US-Talkshows. Total lustig. Und dann kam Elvis auf die Bühne und alle sind ausgeflippt. Sowas ist ja so gesehen eigentlich auch Musikvideo.
Schon, aber das sind halt dann ja klassische Performances eigentlich, ne? Also man sieht es ja auch manchmal, wenn jetzt so RTL oder so diese Sendungen da machen, diese, wie nennt man da hier, die ultimative Chartshow oder so. Und dann reden die da über die 60er oder 70er und dann sieht man ja nie Musikvideos, sondern eigentlich immer Leute, die in irgendwelchen Fernsehstudios stehen, vor Publikum, auf so einem schönen Glitzerboden und dann performen die da mit ihrer Band zusammen eben einfach ihre
aber
Songs.
Live.
Damals, aber live, ne? Richtig, ganz genau. Und dann kam eben erst irgendwann die Idee dazu, hey, man könnte doch auch jetzt quasi da wie so eine Art Kurzfilm draus machen. Und vielleicht sogar nicht das zeigen, worum es im Song geht, sondern quasi so eine Text-Tonschere, Bild-Tonschere quasi erzeugen, richtig.
Ja, und ich meine, das Performance-Video als solches lebt ja auch noch an der da gibt es auch schöne Beispiele, die besonders in der Indie-Phase um 2000, da habe ich dann viele Favoriten meinerseits rausgezogen,
ja, sag doch mal.
Bestand hatte. Lass noch mal was Großem beginnen, Block Party Banquet.
Oha, weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es aussieht.
Das kann sein, dass es daran liegt, dass es insgesamt 3 Videos gibt für diesen Song. Das ist total...
3 Stück.
2004 gab es, glaube ich, das erste. Ein Video, das in Schwarz-Weiß war. Es gibt, und das immer, das sehr groß auskommt mit Close-Ups von Kelly, von dem ich mir dann den einen oder anderen coolen Kopf-Move abgeguckt habe.
Nicht
der war
Ernst.
Sozusagen mein Style-Vorbild für die 2000er, wenn was Indie-Musik angeht. Wie kann ich mich cool zu Indie-Musik bewegen? Zumindest war das so mein instinktiver Reflex. Ich sehe Kelly Okereke, wie man nur seinen Kopf zu sehen ist, aber wie er so geil da hin und her bobbt mit seinem Kopf dazu. Und das war so, oh wow, oh Alter, du bist eine coole Sau. Das will ich. Das war so mein Style-Vorbild. Lange.
Guck mal.
Ja. Und das war das erste Video. Das waren immer so ganz schnelle Close-Ups von den Instrumenten, von halt Kellys Fresse. Und das war das erste. Dann gab es noch ein anderes, das war ähnlich auch Performance-Videomäßig. Da hast du dann aber, das war wie so ein Panoptikum des damaligen 2005er Styles, wie Kids da ausgesehen haben. Und wir können das durchaus so vergangenheitsmäßig jetzt rüberbringen, weil das ist fucking 12 Jahre her. Der Mid-2000er mit Cord-Jackett, mit großem Schal, mit der großen Indie-Tolle. Das ist unfassbar, wenn du das jetzt ansiehst, aber schon Elemente drin, die, glaube ich, bis heute noch Bestand hatten, nämlich so geometrische Figuren, das war ein Schwarz-Weiß-Video, aber die Einzelporträts von den Leuten, wie sie entweder sitzen, kauern, stehen, cool in die Kamera gucken dabei, immer überdeckt mit so einem farbigen geometrischen Dreieck oder einem Viereck oder einem Kreis, ne? So dieses Geometrie-Ding, was teilweise bis heute noch Bestand hat mit Logos, die über irgendwelche Videos gezogen werden, die dann möglichst cool aussehen sollen. Das hatte da schon seinen Anfang genommen, plus dann so ein Performance-Video, in dem die Leute abgehen, teils in Zeitlupe, aber so ein superschneller Zoom, so ein unangenehmer Zoom in die Leute oder auf die Instrumente dann gemacht wird. Das war das zweite Video. Das war krass. Also wir hauen alles in die YouTube-Playlist, oh mein Gott, wie wir das implementieren, ich frage mich jetzt schon. Und dann das dritte Video war dann auch ein Performance-Video, aber das war so ein bisschen auf Kunst gemacht. Da steht die Band in einem grauen Raum und wird dann von großen Händen angetippt oder teilweise oder gestreichelt oder so. Sieht total weird aus, so ein bisschen ASMR nur mit Fingern. Und dann
noch Petting.
Ja, so ein bisschen, aber halt von Riesenfingern. Das ist ein bisschen creepy. Und ganz am Ende rammen diese Hände Messer in das Set und verpassen die Bandmitglieder nur ganz knapp. Also total weird.
Abgefahren.
3 Videos
aber
zu Banquet und Block Party.
Aber da würdest du schon so sagen, Banquet, das ist so eins deiner Videos schlechthin so. Wenn du an Musikvideos denkst, dann denkst du daran.
Ja, definitiv. Also aber eigentlich zuallererst an das ganz Simple, nur mit Kelly, weil das eben auch in mir diesen Tick ausgelöst hat. nicht Tick, aber dieses, ja, so sieht das cool aus, wenn Indie-Kids zu Musik abgehen.
Mhm.
Da war das erste Blockparty-Video schon sehr, sehr wichtig für mich.
Okay, krass. Also ich habe festgestellt, ich habe natürlich vorher auch mal ein bisschen mich umgeschaut, so was sind so die krassesten Musikvideos überhaupt, und natürlich werden dann so, die Klassiker werden dann so genannt. Johnny Cash, Hurt ist zum Beispiel so ein Video, was irgendwie überall auftaucht.
Ja,
dann
klar.
Sledgehammer ist zum Beispiel auch eins, was überall auftaucht. Weil da, das ist ja so mit so, da, meine Frau konnte sich ja auch noch dran erinnern, aber die war auch schon als kleines Mädchen ein krasser VH1-Junkie und hat dementsprechend da immer alles geguckt mit ihrer großen Schwester, und die meinte auch, sie könnte sich noch ganz krass an das Video erinnern. Das ist ja aus so ganz vielen Einzelshots quasi zusammengeschnitten worden.
Ja, so Stop-Motion. Dann,
genau, so Stop-Motion-mäßig. So nennt man das auch, genau. Kleine Einzelshots, Stop-Motion. Alles klar. Und was gibt's denn noch? Was wird denn noch immer so genannt? Nee, klar, Thriller dann eben auch, oder verschiedene Björk-Videos oder auch Jamiroquai mit Virtual Insanity. Heißt doch Insanity, ne? Ich bin jetzt bei Jamiroquai überkrass sensibel, weil ich in der letzten Folge das ein oder andere Mal den guten Frontmann dieser Band nicht JK, sondern Jay Khan genannt habe. Seines Zeichens ehemaliger Teilnehmer aus der tollen RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ernsthaft?
Ja, das wurde doch auf Twitter, also mir wäre das nie aufgefallen, aber auf Twitter hat uns doch die Marie hat uns da doch ganz lieb drauf hingewiesen, dass ich Jay Khan gesagt habe. Auch vollkommen selbstverständlich. Hätte es auch nicht gemerkt, wenn es nicht gesagt worden wäre. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich gelobe Besserung.
Twitter, bester Weg, um uns auf unsere eigenen Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Tut's auch heute, wenn wir irgendwas verkacken.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel Spike Jonze anstelle von Spike Jonze sagen.
Genau, gut, dass du es jetzt nochmal gemacht hast. Ich wäre nämlich sonst gleich wieder ins Fettnäpfchen reingeschlittert, weil ich es nämlich immer nicht weiß. Und dann sage ich es einen komischen Hybriden daraus. Aber man sagt schon Spike Jonze, oder?
Also, ich weiß es auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Aber legen wir doch mal fest, wir nennen ihn heute Spike Jonze. Vielleicht heißt er auch ganz anders. Er heißt nämlich eigentlich Adam Spiegel. Spike Jonze ist einfach nur sein Künstlername.
Naja. Was gibt's denn noch? Blur, Coffee and TV, hier Dings, Teardrop von Massive Attack, das sind alles so Videos, die kommen immer, die werden irgendwie immer genannt, weil das eben ganz besondere Videos sind.
Ein ganz besonderes Video ist auch Take That, Never Forget.
Oh ja, auf jeden Fall.
Was einfach nur live, ich glaube, das ist das beste Video mit Live-Aufnahmen und Bandaufnahmen, wo gibt.
Das stimmt. Ja, oh Gott, gelaufen. Ich muss das wieder aufhören. Das stimmt, ich darf das nicht immer sagen. Das stimmt.
Das stimmt.
Ja, das sage ich dauernd. Aber wenn es stimmt? Ja, okay. Selbst dann auch nicht. Das ist fast schon wie so ein Artik. Das kommt immer einfach aus mir raus. Ich kann dagegen, wie atmen ist das eigentlich?
Kämpfe nicht an, sei du selbst, Mensch.
Ach, ja, du hast ja recht.
Lass alles aus dir raus!
Ich habe aber für mich selber festgestellt, so, das wollte ich jetzt eben kurz zu Ende bringen, in diesen Gedanken, den ich gerade angefangen habe auszuführen. Worauf ich total anspringe bei Musikvideos sind Farben. Und zwar nicht irgendwie super grell aufgedrehte Farben, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend blasse Sachen. Entweder, weil es der Zeit damals geschuldet war oder weil jemand sich besonders große Gedanken über subtile Farbgebung gemacht hat. Also eins der ersten Videos, was mich richtig krass beeindruckt hat, ist immer noch Wahre Liebe von Curse. Was daran liegt, dass das quasi auch so 8mm Filmrolle gedreht worden ist. Dementsprechend sind die Farben unglaublich blass, manchmal ein bisschen überbelichtet. Ist alles sehr dunkelgrün, Olivfarben, manchmal auch ein bisschen Senfgelb und so. Das ist irgendwie total hängen geblieben bei mir. Dann aber auch All I Need von Air. Auch so verwaschene Handkamera-Optik irgendwie hat, beziehungsweise es ist einfach der Zeit geschuldet, in der es entstanden ist damals. Das Video ist, glaube ich, rausgekommen, irgendwann 98, glaube ich. Wurde gedreht damals von Mike Mills. Und da geht es ja um so ein Pärchen, das eben zusammen Skateboard fährt.
Ja.
Und die getrennt voneinander eben befragt werden zu ihrer Beziehung, dazu, was Liebe ist. Und das ist irgendwie, also, und vor allen Dingen erzählen die, während der Song halt weiterläuft im Hintergrund, sodass das so, also das ist mehr, viel, viel mehr als nur ein Musikvideo ist an der Stelle. Ja. Und das hat mich total beeindruckt damals. Das fand ich einfach unfassbar gut.
Das sieht so ein bisschen aus wie Kids, dann der Film.
Ja, genau. Richtig.
Der hat so eine ähnliche Ästhetik. Oder Mojo, Lady Hear Me Tonight.
Ja, richtig. Das steht nämlich auch noch auf der Liste tatsächlich.
Und ja, diese, also wenn wir mit Kids in Canyons sind und so, da kommen wir jetzt gerade voll hin. Ich lasse gerade parallel laufen. Aber das sind so schöne, atmosphärisch abartig starke Sachen.
Ganz genau.
Die da viel rüberbringen.
Richtig. Ach Gott, jetzt habe ich ganz genau und richtig gesagt. Das muss wirklich aufhören. Ich habe übrigens auch einen guten Freund, Björn, der hört auch immer diese Sendung hier und der hat gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Counter für Es ist okay.
Wir machen, ja, das irgendwann, wenn ich zu viel Zeit habe und ich habe nie zu viel Zeit.
Also wird es niemals passieren.
Könnte ich ja einen Supercut machen. Ich nehme einfach ein paar
Folgen. Das willst du nicht.
Ja, stimmt. Das wird mir so viel Material für gute Trailer.
Stimmt. Oh Gott, das ist schon wieder passiert. So, was wollte ich noch erzählen? Ach so, genau. Und zwar von den Waxolutionists. Das ist eine Producer-Gruppe aus Österreich gewesen. Und die haben zusammen mit Manuver, seines Zeichens ein österreichischer Rapper, einen Song gemacht, der hieß Nachtschattengewächs. Unglaublich schön verträumtes Stück Musik. Und im Video laufen so Männer in so Quarantäneanzügen, gefilmt von einer Kamera mit vorgeschaltetem Nachtsichtgerät durch die Stadt. Und es passiert eigentlich gar nichts. Also es wird nicht performt oder sonst irgendwas. Hat mich auch immer total beeindruckt. Bis heute in meinen Augen eines der besten Musikvideos, die es überhaupt gibt. Aber um noch eben das mit den Farben jetzt abzuschließen kurz. Derjenige, bei dem mir das dann wieder aufgefallen ist, wie sehr ich darauf anspringe. Ich erinnere mich noch dran, wie ich in einer der ersten Folgen erzählt habe, dass ich, wenn ich mal bestimmte Musik höre, dass ich dann ja auch immer mir so Sachen vorstelle. Und dann hatten wir so einen Song, wo so ein J. Dilla-Song quasi von einem Orchester neu interpretiert wurde. Und dass ich da immer so orangene kleine Boote auf einem See sehe. Und dann kam irgendwann Frank Ocean und hat dieses Albumcover gebracht und da war auch so ein orangenes Auto drauf und da war das wieder da. Und dann habe ich angefangen, Childish Gambino Videos zu sehen. Keine Ahnung, 3005 oder Sweatpants, aber vor allen Dingen auch Telegraph Ave. Und das ist so eine Geschichte, da wird erzählt, wie Childish Gambino zusammen mit Gene Aiko irgendwo unterwegs ist. Die verbringen einfach ein schönes Wochenende, schlafen lange, kiffen viel und fahren dann in einem orangenen Jeep eben auch zum Wasser und da passiert dann was ganz Schlimmes. Und ausgehend davon habe ich dann angefangen, mir die anderen Videos von ihm anzugucken. So rum war es nämlich. Und die Videos stammen alle von einem Mann namens Hiro Murai. Der ist auch, glaube ich, gar nicht so viel älter als wir. Und der dreht einfach wahnsinnig tolle Videos. Also manchmal passiert gar
was
nicht.
Sehr Schlimmes. Ja. Es passiert wirklich was. Holy shit, Alter. Wow. Boah, was ist da los?
Ja.
Und okay, ist ein Japaner, oder?
Ja.
Also
ist doch klar.
Okay, ich will jetzt nicht verraten, warum, aber ich sag nur Tentakel.
Ja.
Holy fuck, Alter.
Und egal, welches Video er dreht, aber er schafft es total schön, mit Farben und mit Symmetrie und so zu arbeiten. Und wie dann so dieser orangene Jeep zum Beispiel durch so saftig grüne Wälder fährt und so. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz toll, wie der das gemacht hat. Der macht auch Videos für Flying Lotus zum Beispiel. Never Catch Me mit Kendrick Lamar hat er auch gemacht. Und weil Childish Gambino so ein guter Freund von ihm ist und die beiden sich offensichtlich sehr gut verstehen in Sachen Videos, ist er dann auch derjenige, der dabei geholfen hat, die Atlanta-Serie zu filmen. Also der ist, der hat fast alle Episoden der ersten Staffel irgendwie gefilmt und war da involviert auf jeden Fall.
Das ist auch dieses ganz, klassische ganz Ding, Musikvideoregisseure, die dann ins Film- und Serienfach rüberwechseln.
Genau. Ja. Richtig, das passiert ja auch zu Genüge. Ich meine, Michael Bay haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, wobei man auch sagen muss, so ein Chris Cunningham zum Beispiel, der hat auch extrem viel Videos gedreht für Portishead und Madonna oder Boards of Canada oder FX Twin und macht ja dann auch, also viele Leute machen dann danach Filme oder machen natürlich auch, was sehr beliebt ist, Werbung natürlich, ja.
Ja, klar. Okay.
Für Warpaint hat Chris Cunningham auch Sachen gemacht auf jeden Fall, weil der mit der einen dem einen Mädel aus der Band zusammen ist, ne? Ja.
Wieder was gelernt, Chris Cunningham. Ja, die krassen Videos für Apex Twin und so, ne? Das war ja auch Chris Cunningham.
Richtig. Window Licker zum Beispiel ist unfassbar. Krasse Farben.
Lustigerweise habe ich vorhin wieder alte Videos und ich glaube, über die können wir ein bisschen reden, aber ich habe auch nicht riesig Ahnung von ihnen, aber Caches. Die Videos damals zu Caches 99 und Feeling for You Also Cassius, der gerade um die Jahrtausendwende in diesem seltsamen French House, Disco House Ding ganz groß gerissen haben. Feeling for You Jahre später dann von Avicii furchtbar verschandelt wurde. Oh, immer noch.
Ich kann mich an die Videos nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Die Videos zu 99 und Feeling for You hatten beide einen Protagonisten. Das war so ein Superheld mit so einem überlangen Kragen und ganz weißer Haut. Und der hat in Cassius 99 einfach nur so kleine comichafte Sprünge vollführt und ist dann so, das war so eine 70er-Jahre-Optik, die dann verbunden wurde mit Computeranimationen von einem und alten Archivaufnahmen von so Motorradrennen, so Motorrad-Dirt-Rennen. Und dann springen Sterne aus dem Hintergrund, also dieses ganze 70er-Jahre-Besteck von boah, flashy und Design. Das geht ab in 1999. Und dieser Charakter springt halt herum einfach durch das ganze dumme Video. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, muss man selber sehen. Machen wir auch in die Playlist rein. Feeling for You wiederum war dann die Superheldengeschichte von diesem Typen, der dann in der Stadt aufräumt und Bösewichte verhaut. Also ganz, ganz wilder Batman 60er-Scheiß, der da abgeht halt. Bloß mit geilem Disco-French-House unterlegt. Ganz großartig.
Krass, warum weiß ich da überhaupt nichts von? Das macht mich gerade total stutzig. Aber irgendwie ringsherum. Ja, was?
Vielleicht warst du denn auch auf einem anderen Film eben unterwegs. Vielleicht warst du halt mehr bei Hype Williams.
Ja, das könnte sein. Wobei, wenn du gerade von French House redest, dann müssen wir auch kurz über Daft Punk reden, natürlich.
Natürlich.
Und zwar insbesondere über die älteren Sachen da. One More Time und so. Das war doch quasi, waren das alles Videos aus einem zusammenhängenden Film, dieses The Story of the Secret Star System. Das war doch so ein einstündiger Anime-Film.
Yep.
Bei dem, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber da war doch quasi, das beginnt doch damit, dass da so eine Band ein Konzert gibt auf irgendeinem Planeten, dann kommen Außerirdische und nehmen die Band gefangen oder so.
Nehmen die Band gefangen, bringen sie auf die Erde, machen sie zum Menschen und willigen Sklaven, willigen unglücklichen Sklaven, die für sie dann Erfolg haben sollen, bei einer Preisverleihung sogar Daft Punk ausstechen und dann irgendwie ihr Bewusstsein wiedererlangen und wieder zurückwollen in ihre Galaxie.
Das ist so eine unglaublich tolle Parabel auf das Dasein als Popstar, nicht wahr? Unglaublich. Also er hört sich ja super platt an, aber dadurch, wie das gemalt oder gezeichnet, besser gesagt, gewesen ist, in Kombination mit dieser Musik, vor allen Dingen ohne Dialoge in irgendeiner Art und Weise, da war ja nur ganz subtil immer irgendwie Soundeffekte drunter gemischt. Ganz toll, also hat mich total beeindruckt damals. Und wenn wir gerade eh schon bei Animes sind auch, die als Musikvideos herhalten, da muss man natürlich auch Wham! Do Project mit King of My Castle nennen, die damals Ghost in the Shell Szenen gezeigt haben.
Ja, und zu einer Zeit, in der Anime noch längst nicht die Verbreitung hatte.
Richtig,
das ist, genau. Das war schon ein großer Verdienst, muss man sagen. Wham! Do Project, selbst der Song hat ja diese Thematik, die in Ghost in the Shell aufgeworfen wird, ja nochmal selber besprochen. Was ist das Ich? Ab wann hat man ein Bewusstsein? Wie ist das Ganze? That's the reason why I'm king in my castle. Also, keine Ahnung, hier in meinem Kopf oder so. Das kann man alles schon da rein interpretieren. Das war schon ganz groß. Aber weil du, ich muss kurz zur Daft Punk zurückkommen. Gerade dieses Interstellar 5555 oder wie auch immer. The Story of the Secret Star System. Das ist ja so schön auch, weil es, und es hat auch, glaube ich, sicherlich viele Leute angesprochen, weil eben diese Captain Future Optik vollends bedient worden ist. Das ist, ich gucke gerade nach, welches Studio das war. Leiji Matsumoto hat Regie geführt, das Drehbuch ich lese gerade, das Drehbuch zu dem Film kam nicht nur von den zwei Daft Punk Typen, also Bankalter und Guy Manuel de Orme im Christo. Ich dachte gerade, es käme auch von Christo, dem Künstler. Aber dabei war das einfach so geil, Manuel, der im Christo. Trottel ich.
Guten Morgen.
Voll clever, aber tatsächlich schön, dass es genauso gemacht worden ist, wie eben Captain Planet aussah. Wie heißt denn das Studio, das das gemacht hat? Ich suche die ganze Zeit nach.
Moment, hat das Captain Planet ist auch ein Anime?
Captain Planet? Nee, nicht Captain Planet, ich meine Captain Future.
Ah, okay, ich war gerade schon.
Aber es war Toei Animation, die auch für viele legendäre Sachen eben zuständig waren. Eben okay. Captain Future und andere. Also man kennt diesen Stil sehr deutlich und dementsprechend hat sich das so durchgezogen. Das fand ich sehr schön. Wir kommen auch noch weiter später zu Anime und zu japanischen Sachen. Da habe ich auch noch was.
Hier können wir doch direkt jetzt hier auch anknüpfen, es sei denn, du möchtest gerne in irgendeine andere Richtung gehen.
Ja, nee, wenn das da passt. Lass uns mal über was ganz Aktuelles sprechen, im Sinne von, ein Künstler will was umsetzen, eine geile Idee und reist dafür sogar in andere Länder, um sich da einen gewissen Stil hinzugeben. Um kurz zu sagen, das Video zu Shelter von Porter Robinson und Madeon. Der Song, den halt Porter Robinson aus USA und Madeon oder Madeon, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn richtig ausspricht, aus Frankreich zusammen gemacht haben, ist halt so ein seichtes, süßes, ja, EDM-Elektro-Ding. Aber ist total putzig als Song an sich schon, für manche so zu seicht. Und hier kommen wir zu dem Beispiel, wie ein Song, der mir erst so moi reinlief, dann richtig durchs Video geknallt hat. Madeon, ich habe ihn so gefeiert mit seiner Platte vor 3 Jahren oder 2 Jahren. Und Porter Robinson, da gab es einen Track, den ich riesig geil fand, den er gedreht hat, wo es ein geiles Video gab, was inoffiziell war. Auf, ich glaube, dieser komischen Wüstenfestival-Nummer in den USA, weißt du, was ich meine? Da, wo alle nackt rumlaufen.
Burning Man,
genau. Das waren so Mädels, die halt Hula Hoop tanzen und da hat jemand eine GoPro dran gemacht und darunter ein Lied gelegt von Porter Robinson, was da unfassbar gut dazu gepasst hat. Vielleicht finden wir das auch noch. Das war übrigens für den Track, ich finde ihn gerade nicht. Auf jeden Fall war es Porter Robinson. Naja. Wie das Gehirn schon wieder nicht funktioniert bei mir. Es ist unfassbar. Ich
um 14.30 Uhr.
Ja, es ist nicht schön. Jedenfalls hat dieser Porter Robinson eine Riesenliebe für Anime. Und er wollte eine Geschichte umsetzen für den Song Shelter. Mhm. Und diese Geschichte ist unfassbar traurig. Also, wenn Geschichten erzählt werden, die mich sofort reintreffen und ich fast schon heulend da sitze, das genau hat es angestellt. Er erzählt eine Geschichte von einem kleinen Mädel, die in einer Fantasiewelt lebt. Sie wacht täglich auf in einer digitalen Fantasiewelt, hat ein Tablet, zeichnet Sachen und dann passieren die. Sie schafft Riesenwelten, aber sie versteht nicht, wo sie gelandet ist, wo sie eigentlich herkommt und was für eine tragische Geschichte dafür gesorgt hat, dass sie in dieser Zauberwelt festsitzt. Sie hat dann ständig im Laufe des Videos Flashbacks von ihrer Kindheit mit ihrem Vater und entdeckt nach und nach, was da eigentlich genau passiert ist. Und du sitzt nur da und du fängst fast an zu heulen. Der hat es geschafft, in einem 6-Minuten-Video eine ganze Anime-Geschichte zu verpacken, zusammen mit dem A1-Anime-Studio. Das kennt man vielleicht, wenn ihr Netflix habt, werdet ihr hin und wieder vielleicht über 7 Deadly Sins gestolpert sein. Ein Anime, wenn ihr das darauf steht, der euch dann angeboten wird. Dieses Studio hat mehrere Filme für die Persona-Reihe gemacht, eine riesig gute Spielereihe, die jetzt einen 5. Teil schon hat. Da gab es Filme und Serien dazu. Und zum neuesten Final Fantasy-Teil die Miniserie Brotherhood, die die Geschichte von den 4 Protagonisten erzählt, die Vorgeschichte. Also der hat dann wirklich ein professionelles Studio dahinter gesetzt. Und dieses Video ist so wunderschön.
Das muss ich mir angucken. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst gerade. Aber das
klingt auf jeden Fall ist ein bisschen spannend. Das Problem auch. Noch ein paar Ebenen. Also schon diese Verbindung zwischen Musik, elektronischer Musik und Anime. Da hatten wir eben Daft Punk, da haben wir Wandu Project. Und das Neueste, was eben total gut ist und was jeder, der sich irgendwie mit Anime beschäftigt, auf jeden Fall sehen sollte, ist eben der Kurzfilm zu Shelter von Porter Robinson zusammen mit dem A1-Anime-Studio. Da ist so viel Emotion im Spiel, das reißt einen so weg. Und dieses Hula-Hoop-Video, das finde ich auch noch zu dem Songtitel, der mir gerade nicht einfällt.
Okay.
Meine Fresse, ja. Das ist auf jeden Fall in der letzten Zeit was ganz Großes gewesen. Es ist ja schwierig, weil man wird ja heutzutage so bombardiert von Leuten, die hier ein neues Video haben und da ist was Neues passiert. Language hieß der Song von Porter Robinson.
Das okay. Das ist schwierig. Also,
dass da noch rauszustechen mit was, ist halt.
Richtig. Das ist eben die große Aufgabe. Und wenn du mich jetzt so nach neuen aktuellen Videos fragst, wo ich sage, die finde ich richtig gut. Zum Beispiel Bound 2, wobei alles von Kanye, muss ich sagen, tatsächlich, was gerade so rausgekommen ist. Also Bound 2, das ist ja eigentlich schon vom letzten Album sozusagen gewesen, mochte ich total gerne, diese Mischung aus Kitsch. Oder was heißt diese Mischung? Eigentlich war es ja nur Kitsch. So. Mhm. Dann aber jetzt auch auf jeden Fall auf der neuen, so im Rahmen der letzten Platte, was da rausgekommen ist, war Famous. Vielleicht erinnert man sich noch an dieses menschliche Bankett quasi, ja, also wo quasi die ganzen Prominenten nachgebaut worden sind aus Wachs und dann lagen die alle nebeneinander in diesem Bett nackt.
Ach Gott,
Nur von dieser, nur von diesem einem Stück Stoff quasi behangen. Dann gab es Fade.
Das war doch eine Umsetzung. Das war doch,
genau, das war
doch
die Umsetzung von so einem Gemälde, von dem ich gerade leider auch nicht weiß, wie es heißt. Schlecht vorbereitet, Abzüge in der B-Note.
Aber da war dann Taylor Swift neben George Bush und dann
Donald
Trump
Kanye
und Kardashian,
Kim.
Trump.
Genau. Dann gab es zu Fade gab es auch noch ein sehr gutes Video, passend dazu, dass es eh so ein Vierviertel fast schon House-Track gewesen ist, gab es dann da so ein Locker-Room-Video, wo hinterher die Tänzerin zur Katze wird. Wolves fand ich auch heftig, das war ja ein Werbeclip für Balmain. Grandios, also wirklich, das Ding ist halt, also Kanye hat nicht nur diese Vision, sondern er kennt auch die richtigen Leute, mit denen er das schafft, die umzusetzen, weil Wolves sieht halt wirklich einfach aus, wie ein Werbeclip für ein Modehaus eben auszusehen hat, ohne dass dagegen seine Performance oder der Song irgendwie absäuft, sondern das Ganze ein großes Ganzes ergibt und wie dann am Schluss da Tränen fließen und Körper begrapscht werden und so, ist schon echt sehr, sehr großes Kino.
Das ist ja schwierig, sowas zu machen, ohne dass es super werblich aussieht. Ich finde ja nichts schlimmer in Musikvideos, als wenn ganz offensichtlich, und zwar ohne irgendeine künstlerische Umsetzung oder Idee dahinter, ein Handy gezeigt wird. Oder Leute steigen in ein Auto ein und dann steht einfach nur ganz vorne ein riesen Audi-Logo dran.
Oh,
oder
ein
Mercedes. Und dann ist es von vornherein so klar, ja, die haben einfach Geld gegeben, damit dieses Video gemacht worden ist. Das war über... Es ist zwar lustig, auf eine Art und Weise, wenn du Jahre später irgendwie die Videos ansiehst und irgendeine Künstlerin hält dann so ein altes Nokia-Riesending in der Hand, was damals schon total scheiße war, aber eben die Firma groß Geld rausgeworfen hat, damit das in dem Musikvideo erscheint. Und dass so ein Rückblick in die Vergangenheit ist, das war also damals cool. Es aber gleichzeitig dazu führt, dass besagtes Musikvideo, es fällt mir einfach, ich glaube, es war Kelly Rowland, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Sicher Britney U. Kelly, irgendeine von den Ollen damals aus den Anfang 2000er, End 90ern, werden sowas gemacht haben auch.
Nelly und Kelly haben doch bei Dilemma, da holt er doch diesen Pager raus. Meinst du das vielleicht zum Beispiel?
Ja.
Und das Allerkrasseste ist ja, dass auf dem Pager kein Betriebssystem läuft, sondern eine Excel-Tabelle zu sehen ist. Weil irgendwie vielleicht die Software noch nicht fertig war oder ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall. Also,
oh, cool!
Da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das passiert ist tatsächlich.
Ey! Ich verdiene Millionen Dollars, ich bin die coole Sau im Block und ich habe Excel auf dem Pager.
Das ist richtig krass, Mann. Da steht einfach, also ich habe hier gerade das Foto auf jeden Fall auch vor mir, da ist einfach wirklich dieser Pager offen von Nokia. Man sieht auch ganz klar, dass es Nokia ist. Und dann ist da die Tabelle mit A, B, C, D und unten gehen die Zahlen runter und da steht where you're at, holla when you're ready oder sowas.
Ja. Das ist nicht wahr, Mann. Das ist ja, das ist ja zu lustig. Nee, also es ist schon eine Kunst, Technik, aktuelle Technik so einzubauen oder Trends so einzubauen, dass sie nicht Jahre später immer total peinlich aussehen.
Richtig.
Ein aktuelles Musikvideo, was jetzt nichts damit zu tun hat, aber was die letzten Monate über wirklich herausgestochen hat, war ja das von Young Thug zum Song Wyclef Jean. Das Video, in dem er nicht auftaucht.
Grandios.
Hast du davon mitbekommen?
Ja, natürlich. Also die einzig vernünftige Reaktion auf Größenwahn und nicht nachvollziehbares Arschlochverhalten von Künstlern. Also ich glaube, wobei man dafür halt auch extrem Mut braucht, ja. Also kurz zur Hintergrundstory, da sollte ein Video gedreht werden. Young Thug hatte auch ein Meeting anberaumt, wo er erklärt hat, was er gerne machen wollte. Und davon gab es eine Audioaufnahme von diesem Interview, von diesem Meeting. Und dann sollte das alles gedreht werden und dann kam der aber nicht und irgendwann kam er doch, saß im Auto und dann ist er aber nicht ausgestiegen, sondern wieder weggefahren. Und der Regisseur hat halt dann immer die Szenen, die man ohne Young Thug drehen konnte, schon gedreht und Ja, aber dann kam der halt nicht und dementsprechend fehlten die Performance-Szenen. Und dann, was hat er halt gemacht? Er hat quasi das Video, er hat im Video nacherzählt, was hätte passieren sollen. Und das ist natürlich extrem mutig, weil man sich dafür da wahrscheinlich mit dem Künstler verhagelt. Aber andererseits zeigt es halt auch irgendwie sehr schön, wie anstrengend es manchmal ist, mit Musikern zusammenzuarbeiten.
To do funny shit. Wobei ich ja nicht nach wie vor überzeugt bin, hundertprozentig, dass es wirklich so passiert ist. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein geiles Konzept ist, den Künstler einfach nicht auftauchen zu lassen, dessen Image es sowieso aushält, als der letzte Schluri zu gelten.
Ja.
Oder? Oder ja. Meinst du, das hat wirklich so Konsequenzen, dass dann Leute sagen, okay, Young Thug ist wirklich furchtbar unzuverlässig und mit dem kann man nicht arbeiten?
Nee, die, also das ist ja eh bekannt, das stimmt schon. Auswirkungen hat es keine, okay. Aber ich glaube schon, dass das wirklich aus der Not heraus entstanden ist. Aber es ist jedenfalls sehr, sehr grandios, muss man sagen. Mhm. Und was auch sehr, sehr gut war, gerade auch rausgekommen, so ähnlich war Madness und Döll, Alright. Da begleitet die nämlich, also ist nicht das gleiche Konzept, aber da begleitet auch, da wird auch das Video begleitet durch Untertitel und kurze Gesprächssequenzen und so. Da begleitet ein junger, ambitionierter Videofilmregisseur die beiden eben. Der Song heißt Alright, da geht es darum, ob die alright sind und er ist halt der Meinung, dass sie nicht alright sind. Und begleitet die beiden eben dann bei Besuchen verschiedener Institutionen, die dazu dienen, eine Überprüfung des Alright-Statuses zu betreiben. Ja? Also die gehen zur Hypnose, die gehen zum Kartenlegen, und gehen saufen und Sachen kaputt hauen. Genau, Massage. Das fand ich ganz witzig auf jeden Fall. Ach, und keine Ahnung, ich habe noch einen Action Bronson Easy Rider zum Beispiel. Ist auch ein krasses Video. Ist von ein paar Wochen, vorletztes Jahr ist es, glaube ich, sogar schon rausgekommen. Mhm. Was gibt's denn sonst noch?
Ach, es gibt so viel. Wir haben eine Menge Ami-Kram irgendwie abgenudelt, aber ja, stimmt, wir haben, gut, bei den Rap-Sachen waren wir auch bei deutschen Videos.
Okay, wenn du nach Europa möchtest, dann, wir waren schon bei Defman gerade, Justice Stress fällt mir gerade noch ein, auf jeden Fall. Von Romain Gavra heißt der, glaube ich, ne?
Ja. Der hat die Nummer, die so Smack My Bitch Up-mäßig abläuft, aus der Ego-Perspektive oder Kids dann verfolgt, nee, es war gar nicht Ego-Perspektive, aber es verfolgt halt Kids, die komplett am Rad drehen, ne?
Richtig, genau. Und das hat ihm dann ja auch zum Glück noch andere Videojobs eingebracht. Für MIA hat er was gemacht, ich glaube hier, wie heißt es nochmal, Born Free und Bad Girls, oder? Und für Kanye und Jay-Z hat er noch No Church in the Wild gemacht, mit Frank Ocean. Und Gosh von Jamie XX, auch unglaublich. Sehr, sehr gutes Video.
Oh, das war krass. War wirklich krass.
Ja.
Waren es lauter Albino-Kids, oder? Ich glaube, das irgendwie in Frankreich unter dem Eiffelturm, die dann irgendwie...
Ja, stimmt. Stimmt, das passiert. Ja, genau, ja, richtig. Ich war gerade noch bei diesem ganzen Planetenkrams, der mir davor passiert. Das ist doch auch das
super
Video,
krasse Optik.
Ja, ist auf jeden Fall extrem gut geworden. Ja, und in Deutschland gibt es zum Beispiel, habe ich lustigerweise neulich noch mit Kurt Prödel drüber geredet. Schöne Grüße an den an dieser Stelle. Der macht übrigens auch sehr gute Musikvideos. Kann man sich mal angucken für Juicy Gay oder für Money Boy zum Beispiel. Mhm. Mit dem habe ich neulich über Mensch von Herbert Grönemeyer geredet und das ist wirklich kein schlechtes Video, ist eigentlich sogar ein sehr, sehr gutes Video.
Das mit dem Eisbär, ne? Der Typ in dem Eisbärkostüm.
Genau, richtig. Gedreht worden von Anton Corbijn, den man vielleicht auch kennt, niederländischer Regisseur, Dokumentarfilmer. Ja. Sehr gute Sachen gemacht. Dann ist mir, ich habe letztes Jahr so ein Buch über For Music geschrieben und da bin ich immer wieder auf den Namen Zoran Bihać gestoßen.
Ja, ach Gott,
Der
Sie ist
auch,
weg Video.
Das war, ich weiß gar nicht, ob er Sie ist weg auch gemacht hat.
Ich meine, er hat auch Sie ist weg gemacht. Der
MFG
Zoran
hat er auf jeden Fall gemacht.
Ja, Gott. Zoran Bihać.
Genau.
Aus Ludwigsburg, 65er. Ja.
Ach, guck mal, siehst du wohl. Der hat aber auch für Rammstein hat er extrem viel gemacht damals. Und wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, meine ich, dass er damals auch zum Beispiel Max Herre und Jordan Alani mit dir gedreht hat. Das weiß ich aber gerade nicht mehr genau.
Das weiß
auf jeden
ich
Fall.
Auch nicht.
Guter deutscher Regisseur. Ansonsten auch Agro Berlin darf man auch nicht unterschätzen. Das fing damals an, also das erste Mal Deutschrap-Videos waren zu dem Zeitpunkt auch eher klassischer Natur oder nichts, also da hat nichts mehr geschockt so richtig. Und dann kam irgendwann Bushido mit Vom Bordstein bis zur Skyline mit dem Album und hat da den Song Bei Nacht ausgekoppelt und da gab es so ein Video zu mit verwackelter VHS-Optik und auch so Nachtsichtgerät davor geschaltet und das war sehr, sehr gut. Und das lag daran, dass es von Spectre war, der einer der Gründer von Agro Berlin gewesen ist und der danach und davor auch schon andere gute Videos gemacht hat. Die Agro-Ansage, wo die Kampfjets über Berlin fliegen, was für damalige Verhältnisse für wenig Budget, glaube ich, extrem gute Special Effects gewesen sind. Der auch später
der
für
Weihnachtssong.
Der Weihnachtssong. Ja, wobei ich den jetzt videotechnisch nicht so krass fand, aber wie heißt der nochmal von Sido, dieser Song? Fuffis im Club zum Beispiel. Und später auch wenn das Album kacke war, 23 von Bushido und Sido, die haben so einen Song gemacht, So mache ich es, hieß der, glaube ich. Der ist auch von Spectre gedreht worden damals. Der ist so der erste, meiner Meinung nach, der so High-End-Filmoptik in die deutsche Musikfilmszene, Musikvideoszene gebracht hat. Der hat jedenfalls das sehr, sehr gute Video zu So mache ich es gedreht und ist ja gerade auch auf jeden Fall. Wobei, das kann ich jetzt schon sagen, weil der Podcast erst rauskommt, wenn das schon bekannt ist. Also der hat Materia zum neuen Album einen Film gedreht. Der wird nicht so wahnsinnig lang werden, ich glaube 20, 30 Minuten. Und der ist von Spectre gedreht worden mit Frederik Lau und anderen deutschen Schauspielern, wo der auch nochmal so auf die nächste Stufe irgendwie mitgeht. Also weg von den Musikvideos hin zu wirklich Kurzfilmen.
Ja. Krass. Und der kommt jetzt diese Woche raus, oder wie?
Nee, der kommt irgendwann anders raus, aber der Trailer hat heute Abend bei Halligalli Premiere.
Ach, schön. Okay, ja. Gut, dann ist es also wieder Inception-mäßig hier.
Richtig.
Was noch passiert, was aber schon passiert sein
wird. Genau. Wird. Jetzt musst du wieder einen Soundeffekt abfeuern.
Ja.
So, ganz kurz, sorry, Moses P. Schnaps für alle. Wahnsinnig gutes Video auch. Sehr schön.
Was war das denn?
Schwarz-weiß, minimalistisch. Moses Pelham an einem Swimmingpool, der sich betrinkt und weint. Jetzt klingt jetzt eher lustig, aber unglaublich intensiv. Genau wie übrigens alle Videos von 3P damals. Die hatten für damalige Verhältnisse so gute Videos. Mhm. Jay Love, weil du mich liebst zum Beispiel, ist auch ein sehr gutes Video. Ja. Schwester S hatte auch gute Videos. Das war schon immer sehr, 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 sehr besonders auf jeden Fall, muss ich sagen.
Weil du gerade von deutschen Videos und High-End-Optik, was meinst du genau mit High-End-Optik? Das habe ich nicht ganz kapiert.
Naja, so, ja, fast, also so Kino-Optik, also wirklich extrem schnelle Schnitte oder extreme Slow-Motion, gut ausgeleuchtet, wo man halt merkt, das ist nicht nur für ein Musikvideo aufgebaut worden oder wo man den Eindruck hat, da ist mehr dahinter. Also das würde auch auf einer großen Leinwand nicht in sich zusammenfallen. Das meine
also
ich
wie
vielleicht
dieses
eher damit.
Von letztem Jahr, dieses Ding mit Kontra K an deiner Seite, auch mit diesen harten Zeitlupendingern mit dem See.
Ja, genau, zum Beispiel, das stimmt. Wobei andererseits muss man sagen, zum Beispiel Casper Langlebe, der Tod fällt mir gerade noch ein, das ist auch letztes Jahr rausgekommen.
Boah, ja.
Das war auch ein heftiges Video von Christian Alsang gedreht damals.
Ja.
Das war auch ein heftiges Ding, wobei das jetzt ja auch nicht so, das ist ja jetzt kein Action-Movie oder so, das ist eher was sehr Beklemmendes, eher so für die Arthouse-Gemeinde, ja?
Ja. Das war schon ein nächster Level. Schon weit weg von dem sehr guten Video zu Mein Blog und allem, was danach an schändlichen Selbstmach-Aktionen irgendwie kommen sollte. Ich stelle alle meine Freunde in den Hintergrund.
Ach so, klar. Equipment wurde günstiger. Ja, das stimmt. Genau. Man stellt alle seine Freunde dahin und dann gucken die alle einmal böse und spannen die Muskeln an. Ja, davon gibt es sehr, sehr viel gerade zur Zeit. Oder gab es zumindest schon mal so von 2005 bis 2010 sehr viel von. Ja. Jetzt gerade kommt das wieder mit dem Unterschied, dass eben keine Bomberjacken mehr getragen werden, sondern Trainingsanzüge von Fußballvereinen.
Ja.
Und dann, wie Kollege das nämlich gelernt hat, Segelflugzeug-Trap wird da gemacht. Das ist ja so Afro-Trap quasi gemischt mit arabesken Melodien, ja.
Naja.
Oder mit maghrebinischen Melodien oder was auch immer.
Und ist dann dementsprechend ist klar, dass es aus Frankreich dann rüber geschwappt ist.
Genau, richtig.
Naja.
Und dann breiten die immer ihre Arme so aus oder pieken so in der Luft rum.
Da gibt es ein wundervolles Literal-Video. Es gibt diesen wunderschönen Literal-Video aus Deutschland. Also das Prinzip des Literal-Videos ist, dass es ein Musikvideo nimmt und den Song nachsingt, aber einfach nur erklärt, was gerade stattfindet, was gerade im jeweiligen Still passiert, im jeweiligen Frame passiert. Und da ist das Palmos Plastik ganz weit vorne mit so Sachen wie Wheelie gehen immer, Panorama auf Dach, Und das ist super, das ist wirklich genau den Punkt getroffen, wie hart mit Klischees gearbeitet wird in vielerlei Videos. Das
stimmt.
Das Neueste war allerdings das Literal-Video zu Easy von Crow. Und das finde ich insofern halt geil, als dass es zum einen das Video nochmal wieder irgendwie aus dem Hinterkopf wieder hervorkramt. Ich habe das so ewig lang nicht mehr gesehen und jetzt kommt da Literal Video genau mit dem Teil wieder her. Ich glaube, es ging vielen so, dass es einfach weg vom Radar war. Zum anderen, ich sage, ohne dieses Video die Aufmerksamkeit nie so explodiert wäre, weil da hat einfach so viel gestimmt an dem Video. Mhm. Und zum dritten, das Mädel im Video auch ein Nerdy Turdy Gang T-Shirt trägt, was mir bis dato überhaupt nicht aufgefallen ist. Das hat sich abartig lustig. Wie halt Nerdy Turdy Gang, das lustige Merch-Projekt, in wo ja auch Max, wie kennen und lieben ihn alle, Rockstar Nachtsheim involviert ist. Und da halt für Radio Nukular und die diversen anderen Podcasts auch Special Editions dann gerne und Collector Editions rausgegeben werden. Und dass die damals da auch schon ein Video mit ihr T-Shirt mit reingebracht haben, das fand ich sehr, sehr, sehr lustig nochmal zu sehen.
Richtig, ja.
Crow, hey.
Easy, ganz easy. Was wollte ich Ihnen gerade noch sagen? Ich habe ja auf der Liste noch endlos viele Videos stehen. Das ist wirklich, als ich mich vorbereitet habe, fiel mir auf einmal auf, verdammte Scheiße, wie soll das funktionieren? Über Musikvideos reden, ohne sie zu zeigen und dann auch noch über so viele zu reden.
Ich hab eine Idee. Wir haben einen kurzen Moment der Einkehr.
Ja.
Und ich werde das mit einem kleinen Soundeffekt wie hörbar machen. Und dann reden wir gleich darüber weiter. Was man nicht hören wird, ist, dass wir jetzt kurz 5 Minuten Pause machen und ich diese 5 Minuten nutzen werde, um mal ganz dringend auf Klo zu gehen. Bist du bereit?
Ich auch.
Podcast Magic. So schnell kann das gehen. Wir waren quasi so, zack, zack, auf Klo.
Unglaublich. Das ist die Zukunft.
Haben wir noch Hände gewaschen.
Also, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, es gibt so viel noch Musikvideos, über die man noch reden müsste, aber die jetzt hier einfach nicht mehr reinpassen. Egal, ob es jetzt zum Beispiel Lemonade ist, so ein ganzes visuelles Album sozusagen, ja.
Ich finde, da müssten wir, ich sehe schon, wie du Richtung Tellergericht wandelst, aber das kann ich noch nicht zulassen. Das kann ich leider noch nicht zulassen.
Okay, dann drück die Tür wieder mir vor der Nase zu.
Ja, sorry. Ja, stimmt. Nee, ich habe nur den Sound, wie sie aufgeht. Ich kann nicht alles mit Soundeffekt. Du kannst nicht alles von mir verlangen, Jan Wehn. So. Wir können doch keinen.
Mir fällt auch ein, ich muss noch über was anderes jetzt reden gleich auch. Ja. Deswegen, red du erst mal jetzt.
Wir können keine Folge über Musikvideos machen, ohne nicht kurz zumindest über OK Go gelabert zu haben.
Da wollte ich nämlich jetzt auch gerade noch, das ist mir nämlich auch noch eingefallen.
Sehr, sehr gut. Weil, dann mache ich einfach mal kurz los, weil I Won't Let You Down, es spricht vieles an, was ich geil finde. Zu aller Vordererst, hey, es hat einen Japan-Bezug und egal, ob es was ist, was Künstlerisches oder ein Produkt, muss nur Made in Japan draufklicken und ich so, geil. Ich bin da ein bisschen simpel, was das angeht. Danke, Mama, an der Stelle. Nee, aber dieses Video finde ich halt so, so gut. Und ich glaube, das ist mein Lieblings-OK-Go-Video. Die sind so bekannt geworden mit ihrem Rollband-Video, mit diesen Performance-Dingern, die sie immer in einem One-Take machen, möglichst. Und das mehr eigentlich eine Band, ein Kunstprojekt ist mittlerweile, als dass es wirklich nur eine Band ist. Weil die Musik-Solo von OK-Go, die ist höchstens ganz nice, aber nie so spektakulär geil. Mehr bekannt für ihre Videos, aber die machen sie halt geil und deren Philosophie finde ich halt so cool, dass sie sagen, okay, wir kennen uns so lange, wir haben einfach Bock, geilen Scheiß zusammen zu machen, egal in welche Richtung es geht. Und wir können es entweder jetzt so machen, als One-Hit-Wonder abgestempelt zu werden für ein geiles Video oder wir gehen weiter in diese Richtung. Und dann sind sie weiter in diese Richtung gegangen. So ist es dann eben auch gekommen zu I Won't Let You Down 2014, wo sie auf diesen komischen Sitzrollern rumgefahren sind und mit japanischen Tänzerinnen dieses coole One ein Dings halt Video am Stück gedreht haben. Mit
2300 Tänzer waren das. Ich habe extra nachgeguckt gestern.
2300 insgesamt?
Ja.
Okay, so sieht's nämlich aus, weil das wird nicht nur erst eine Choreo mit diesen komischen Sitzen, die rollen können, sondern sie haben das mit einer Drohne gedreht, die dann später auch noch in die Luft steigt und das ganze Bild von oben auffasst. Sie haben farbige Schirme, mit denen sie dann Choreografien machen.
Komplett irre.
So Mass, diese Mass-Gymnastics, Mass-Game-mäßige. Einfach aus Menschen dann eine Digitalanzeige formen. Die Drohne so weit in die Luft gehen und die Schirme so exakt aufgespannt werden, dass es aussieht wie eine digitale Anzeige. Das ist so krass gemacht. Und das ist mein Lieblingsvideo von OK Go. Ich habe auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, hast du dich auch ein bisschen eingelesen mit diesem Hintergrund, wie sie, wodurch sie inspiriert worden sind und so?
Nee, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo sie inspiriert worden sind. Ich habe aber mir noch ein paar andere angeguckt und mein Lieblingsvideo von denen ist natürlich White Knuckle, die Hunde-Artistik von Bluescreen, wo die da immer so Ikea-Möbel durchs Bild schieben und auf jedem zweiten sitzt ein Hund und die machen dann irgendwelche tollen Sachen. Super geworden auch. Und was auch noch krass ist, ist Needing, Getting, ja, das ist dieses, wo, übrigens haben wir vorhin über Product Placement gesprochen. Mhm. Ich glaube, das Video wurde nicht nur durch Product Placement finanziert, sondern quasi in Kombination mit einer Automarke.
Ja.
Kennst du das Video?
Ja, ja, wo sie durch die Wüste fahren.
Und, genau, und da haben die dann so ein Auto präpariert quasi und durch Türklappern und irgendwie eine ausgestreckte Holzlatte aus dem Auto raus, die dann immer auf Windspiele und Klaviertastaturen quasi draufklöppelt, während das Auto eine gewisse Strecke in einer gewissen Geschwindigkeit fährt, wird quasi der Song gespielt. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, also
okay, Go, wir könnten eine ganze Playlist mit den Videos führen, aber vermutlich hat sie jeder schon gesehen.
Genau, Upside Down, Inside Out ist mit Parabelflug gedreht worden auch noch.
Ja.
Und das Neueste, das fand ich auch heftig, The Moment, wo die quasi ein Video in 4,2 Sekunden gedreht haben und es dann so krass runtergescrewt, dass es quasi auf die gesamte Spielzeit des Songs passt.
Ein krasser Trick eigentlich. Die haben das ja in I Won't Let You Down nur bedingt so gemacht. Die haben es einfach nur auf die Hälfte der Zeit runter abgespielt.
Stimmt. Ja, richtig.
Und dann halt schneller gemacht in der Post. Was ich halt krass finde bei dem Ding, sie hatten anscheinend nur einen Tag zum Filmen. Es gibt lustige Geschichten, es gibt ein lustiges wiederkehrendes Ding bei OK Go Videodrehs, nämlich dass irgendwas unerwartet Schlimmes irgendwie immer passiert. Bei dem Needing Getting Ding, was du erzählt hattest mit dem Auto, hat es anscheinend die schlimmsten Winde in der Gegend seit 70 Jahren gegeben. Die konnten das fast nicht drehen, nur in letzter Sekunde. Und genau dieselbe Action ist passiert bei I Won't Let You Down in Chiba in der Nähe von Tokio in der Präfektur. Es war August, es hätte super Wetter sein sollen und es hat 3 von 4 Tagen lang nur geregnet und sie konnten nichts filmen. Erst am letzten Tag war es ihnen überhaupt möglich, da diese ganze Nummer durchzuziehen. Und ich habe aufmerksam Wikipedia gelesen, anscheinend haben sie 44 Takes, also über 40 Takes aufgenommen, davon waren 10 brauchbar und 3 wirklich perfekt. Also wie häufig sie diese Scheiße durchziehen mussten, zu krass. Ich habe mich so eingeschossen auf dieses Video, weil so viel da passiert. Unter anderem ein Cameo-Auftritt von der japanischen Girlband, nämlich von Perfume. Die Mädels ganz am Anfang, die Abstand messen und Make-up nachtupfen, das sind Riesenstars in Japan. Das sind Perfume. Die haben auch zusammen mit OK Go dann später noch einen gemeinsamen Song gemacht. Und OK Go sind in einem Video von Perfume auch noch mit aufgetreten. Also da ist eine riesige Verbindung dahin. Das fand ich sehr, sehr gut.
Krass.
Und was, du kennst es ja, du guckst Musikvideos und dann, zumindest bei YouTube, werden dir teilweise echt geile Sachen vorgeschlagen. Und so bin ich auf was ganz anderes gestoßen, nämlich World Order. Kennst du die?
Nee.
Eine Tanztruppe, erstmal. Angeführt von einem ehemaligen MMA-Kämpfer, Genki Sudo. Der war damals schon ein
Riesen.
Ja, ist bizarr, so bizarr es klingt, aber die tragen alle Anzüge. Es sind so 6 Typen, die Anzüge tragen und sich wie Roboter bewegen und dann erstmal durch die Stadt laufen, so ganz stoisch. Und da ist passiert was Ähnliches wie bei I Won't Let You Down. Menschen tun mechanische Dinge nach, also sehen dann aus wie Uhrzeiger und so und machen das halt mit Choreografie und Artistik. Und genau das machen World Order auch. Die haben mehrere Videos gemacht, die Musik kommt auch von dem Typen, also der ist unfassbar kreativ, hat also Musik gemacht, die halt so elektronische Popmusik ist, teils mit englischen, teils mit japanischen Texten, das erstmal cool aussieht, nur gab es dann halt 2011 die große Katastrophe in Japan und im Zuge dieser Nuklear- und Erdbebenkatastrophe haben World Order auch mehrere Songs gemacht, die sich damit auseinandergesetzt haben und sie dann auch noch umgesetzt haben mit Choreografien. Die sind dann hingegangen zum Beispiel zum Strand, wo der Reaktor steht und haben dort dann halt eine echt krasse Choreografie gemacht, die eher ein bisschen zurückgezogen war, gar nicht viel Artistik dabei, sondern halt ich finde es halt geil, wenn Leute irgendwie so in Synchron was machen. Und genau das haben die da.
Ja, das merke ich schon, ja.
Das ist so ein bisschen wie so ein Tischpendel halt. Bloß das menschliche Tischpendel, kann man so es nennen. Mhm. Und da haben die was Unfassbares gerissen mit. Das sieht unfassbar gut aus. Das machen wir euch auf jeden Fall in die Liste raus. World Order aus Japan, eine Tanztruppe eigentlich mit elektronischen Songs, die aber auch einen sehr philosophischen irgendwie häufig durchziehen.
Ich merke gerade, wie schwierig das ist, wenn man ein Video nicht kennt und dann beschreibt der eine dem anderen.
Ja, genau, das meinte ich
so
am Anfang.
Allen unseren Hörern. Ja, ja, genau. Jetzt, nachdem wir hier über eine Stunde drin sind, merke ich auf jeden Fall, was das Problem ist.
Ja, schön, Hauptsache du merkst es irgendwann. Ach Gott, ja. Ja, aber es ist doch. Letztendlich geht es ja auch wieder darum, hey, was findet man persönlich gut und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, über Neues zu entdecken? Weil häufig genug fragen ja Leute, oh, ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwie was Neues zu hören oder sonst wie. Gebt euch doch einfach mal hin, irgendwelchen Musikvideos, die ihr nicht kennt und schaut in die rechts in die Leiste, was vorgeschlagen sind. Manchmal sind die Algorithmen gar nicht so kacke, die Google irgendwie sich ersponnen hat.
Richtig.
Und man findet
und selbst wenn, dann lest die Kommentare. Das ist auch immer sehr schön.
Oh nein,
ich gucke
nein,
öfter,
Mann.
Ich lese öfter Kommentare, als dass ich Videos gucke. Doch.
Ernsthaft?
Ja,
das wäre jetzt so, wie würdest du mir sagen, ich gucke regelmäßig und mit größter Begeisterung und Fan-T-Shirt Dschungelcamp.
Nein, YouTube-Kommentare sind schon geil.
YouTube-Kommentare sind der Schmutz der Erde, Alter.
Nein, auf keinen Fall. Ich meine, natürlich, klar, gibt es Ecken und Enden, wo das nicht so schön ist, wo es nicht so schön zugeht mit Hate Speech und so weiter und so fort. Aber es gibt auch sehr viele Leute, die mit bekifftem Kopf sehr lustige Sachen darunter schreiben. Und ich meine aber natürlich nicht, wer guckt es auch noch 2017 oder so, sondern wirklich sehr geistreiche Beobachtungen, Vermiemungen und sowas alles. Aber
ja,
egal,
aber
da mache ich mal, wenn wir dann Patreon aufgesetzt haben, mache ich da mal eine Sondersendung zu, in der ich meine Lieblings-YouTube-Kommentare vorlese.
Oh ja. Ah ja, also wir haben, ich glaube an dieser Stelle, da können wir durchaus ein großes Danke formulieren. Und zwar ein großes Danke an die Justiziare und Manager und Menschen im Hintergrund, die die Scheiße zwischen YouTube und GEMA endlich zu Ende geführt haben. Die dafür gesorgt haben, dass YouTube nicht mehr mit dieser verfickten Sperre belegt wurde, die so viel umständlich gemacht hat die letzten Jahre hinweg und einem einen Haufen, besonders wenn man irgendwie mit Ami oder mit Videos außerhalb von Deutschland irgendwas zu tun hat oder die man geil findet, die man auf immer mit über Umwege dann irgendwie sich herholen musste. Das war so eine Scheiße. Ich bin so dankbar, dass diese GEMA-Grenze endlich gefallen ist.
Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, weil ich nämlich, ich hatte noch nicht mal nur die privaten Probleme, sondern auch die beruflichen. Ich mache für das Interviewmagazin seit mehreren Jahren so eine Videokolumne, wo ich einmal die Woche quasi die 5 besten Musikvideos aufliste.
Ja.
Und das war immer ein riesen Kraftakt, weil man dann wusste, man hatte schon die Woche über mitbekommen, okay, jetzt kommt das neue Beyoncé-Video oder so und dann konnte man es nicht gucken. Man konnte es also nicht einbinden. Dann hat man sich ausgeholfen, indem man zu Daily Motion gegangen ist, weil man wusste, da gibt es die Videos immer auf links gespiegelt und eine Millisekunde langsamer oder schneller. Und da wurden die aber natürlich dann auch irgendwann gelöscht, sodass dann, wenn man in der Woche schon die Kolumne geschrieben hatte und sie abgeschickt hatte, auf einmal der Redakteur kam und meinte, ja, ist ja schön und gut, aber das Video gibt's nicht mehr. Das war jedenfalls immer sehr, sehr anstrengend. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, dass die Sachen nun alle wieder auf YouTube verfügbar gibt.
Ja, allerdings. Musikvideos, ich glaube, sie sind immer noch unfassbar wichtig. Es ist immer einfacher, welche zu machen und viele Leute bekommen erst was über einen Künstler mit, wenn sie auch das entsprechende Video gesehen haben, weil so viel mittlerweile auch von der Bildebene abhängt. Die Inszenierung halt auch so optisch ist, dass es eigentlich nicht sein kann, dass der Künstler nur irgendwie über Ton stattfindet. Das ist eine Riesenentwicklung von, ach ja, okay, stellen wir unsere Nasen halt einfach mal vor eine Kamera und lassen die ein Performance-Video machen in den 80ern, hin zu, hey, wir sind quasi der 360-Grad-Künstler, der jede Sparte irgendwie mit seinem Content füllen muss. Das ist eine Riesenentwicklung.
Ja, das stimmt wohl.
So, da hätten wir jetzt viel Material runtergebrochen auf ein bisschen, guck mal, da gibt's noch. Ich wette, wir können noch irgendwann mal eine Folge machen zu Musikvideos, in denen wir uns vielleicht eingehender vielleicht mal befassen oder vielleicht jemanden da haben. Ich fände es mal ganz geil, irgendwie einen Musikvideoregisseur da zu haben. Vielleicht schaffen wir
es. Ja, auf jeden Fall.
Keine Ahnung, vielleicht können wir ja mal, wir sind ja, also zumindest ich bin ja in Köln, vielleicht lässt sich ja irgendwie mal zu BTF irgendwie einen Link herstellen und wir können die mal fragen, wie es zu Ideen kommt, wie zu dem Video zu Getting Jiggy With It von wie hieß er? Mekkes. Das war ein großartiges Video letztes Jahr. Ganz, ganz groß.
Oh ja, das war sehr gut.
Das würde mich sehr interessieren.
Kurt Prödel, der hatte auf jeden Fall auch eine Meinung zu.
Ah, der Herr Prödel. Ja, gern. Hervorragend. Mhm. Superb. Ihr habt es so weit geschafft mit uns. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist immer noch a little podcast. A little something. A little podcast. Ein something über Musik.
Das ist sehr, sehr gut.
Das tun zwei Kaffee mit mir, Alter. Was passiert?
A little podcast.
Habt ihr Bock auf neue Platten?
Das ist ein ganz, ganz kleiner Podcast. Der ist so klein, den kann man sich sogar in die Nase schieben.
Oh, schön.
Oder in den Bauchnabel.
Oh, der streichelt einem dann auch noch von innen. Schraub.
Was?
Wie du immer so dann so stöhnst. Also so ein.
Ich wurde in meinem damaligen Job berühmt dafür, dass ich bei jeder Gelegenheit Speck gesagt habe.
Schon wieder Speck.
Ja, Speck ist quasi ASMR zum Essen.
Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht.
So, Tellergericht!
And it goes a little something like this.
A little something. Tellergericht.
Yes! Ah! Neue Platten. Es sind gar nicht mal so viele rausgekommen, um die Stimmung gleich mal wieder runterzukippen.
So, jetzt musst du wieder deinen Bummer-Sound-Effekt abspielen.
Ja.
Ja, den müsste man eher spielen, wenn jetzt die Platte des Jahrtausends vor der Tür stände.
Okay, dann Kendrick Lamar hat eine riesen neue Platte rausgehauen und ich glaube, sie ist so die größte, die wir heute besprechen können.
Ja, das stimmt. Gut, dass ich dazu überhaupt nichts erzählen kann.
Das macht nichts.
Nein, ich habe die auf jeden Fall gehört. Also nein, pass auf. Das ist wirklich so. Also Damn ist auf jeden Fall jetzt schon eine der Platten des Jahres in meinen Augen. Das kann ich jetzt schon mal an dieser Stelle sagen. Ich bin sehr, 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 sehr froh, dass das Album so klingt, wie es klingt, dass es musikalisch so klingt, wie es klingt, dass es aber auch textlich so ist, wie es ist. Weil, bist du noch da?
Ich höre dir aufmerksam zu, Jan Behn.
Okay, gerade eben klang es so, als wenn du in den digitalen Annalen verschwunden wärst, wo auch immer die liegen und wie die aussehen.
Jan Behn.
Ich sag's, wie es ist. Ich habe To Pimp a Butterfly genau einmal, wenn überhaupt, ich glaube eher ein Dreiviertelmal gehört. Das Album kam raus. Ich hatte keine Zeit, als es rauskam, um es mir anzuhören.
Ach, sagen Sie,
und dann habe ich das so vor mir hergeschoben. Ja. Und dann wurde aus zwei Tagen wurde eine Woche. Aus einer Woche wurden zwei, wurden drei, wurde ein Monat. Das Album war überall schon besprochen worden. Jeder hatte eine Meinung dazu. Und dann war ich am Punkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, jetzt ist mir auch egal. Und dann habe ich es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wo ich war, auf einer längeren Zugfahrt oder so, einmal gehört oder wie gesagt, nur ein Dreiviertelmal und war ziemlich enttäuscht. Also bis auf die Singles, die ich schon kannte, irgendwie, mir war das zu kompliziert. Mir war das zu konzeptionell, zu gewollt. Und ich finde, Damn macht da sehr viel richtig, weil es eben, es ist sehr, sehr komplex, aber wirkt nicht ganz so konzipiert wie das letzte Album.
Kann ich nachvollziehen, auf eine Art und Weise.
Andererseits ist es natürlich auch wieder eine Story dahinter, die sich quasi im Kreis dreht sozusagen, die mit einer kleinen Story beginnt und mit einem Schuss endet und dann mit dem ersten Satz von dieser Story quasi hört das Album auf und dann kann man es wieder von vorne hören. So. Mhm. Und es gibt natürlich auch wieder verschiedene Ebenen auf der Platte. Verschiedene Charakter, es gibt ja auch immer so ein bisschen den Conscious Kendrick, der dann eher mit so einer hochgepitchten Stimme spricht. Dann gibt es manchmal auch Seiten oder Tracks oder auch nur Stellen in Tracks, wo er mit einer runtergepitchten Stimme spricht. Und es gibt ja auch schon wieder so ein lustiges Internetvideo, was sich ein bisschen darüber lustig macht, wie er sich da einen zurechtdenkt, an der Stelle schneller, an der langsamer und an der Stelle ein Sample, was aber rückwärts läuft und so weiter und so fort. Und Soundwave, der eine Produzent von TDE, hat ja auch schon bestätigt, dass es tatsächlich manchmal so ein bisschen so abläuft mit Kendrick. Ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil es gibt auch Konzeptkunst, die viel, viel anstrengender und konstruierter wirkt als dieses Album eben hier. Und ich finde in seiner Gänze mit dieser musikalischen Note, die sich weniger auf den Jazz besinnt, sondern vielmehr wieder so Soul der 70er irgendwie als Grundlage heranzieht, gefällt mir das viel, viel besser. Und es steht ihm auch mehr und macht auch seine mitunter hochkomplexen Texte einfacher konsumierbar. Ja.
Bei mir ging es anders mit To Pimp a Butterfly und auch mit dem Untitled-Album das Jahr darauf. Was ja hauptsächlich.
Das habe ich nie gehört.
Oh, du hast echt. Na gut, also wenn du schon nicht auf To Pimp a Butterfly standest, dann. Es ging ziemlich in dieselbe Kerbe und hat mehr geliefert für Leute, die das geil fanden. Dementsprechend hast du vielleicht nicht viel verpasst. Aber da war ich eher zu Hause. Damn ist mir dann doch zu sehr klassisch Hip-Hop, als dass ich es abartig feiern könnte, weil für mich dann zu wenig passiert. Aber es passiert, wie du ja schon erzählt hast, nichtsdestotrotz immer noch genug. Dieser Storyteller Kendrick ist wieder da, der dann irgendwie einem Geschichten erzählt. Es war ja auch schon auf Good Kid, Mad City so, dass er dann mehr, dass es dann wie ein Trip quasi war. Man fährt durch South LA und hängt den Kopf aus dem Fenster, was man nicht tun sollte. Und bekommt halt Geschichten mit. Genau das ist halt, passiert halt wieder auf Damn. Finde ich aber genauso frickelig dann wieder. Und man erkennt einfach wieder, da hat dieser Typ wie sich wieder Sachen ersponnen. Manchmal kommt es mir, das ist jetzt ein bisschen sehr weit gefasst, aber für mich ist Kendrick und seine Nummer und so erfolgreich wie er ist, auch ein bisschen der Erfolg des Nerds. Der hat so viele Sachen, die er gerne tut, und Charakter, die er gerne aufzieht, Figuren, über die er gerne redet. Ich weiß, wie viele Richard Pryor-Vergleiche kann dieser Mann noch bringen? Der muss ja der größte Richard Pryor, also Stand-Up-Comedian aus den USA, 70er, 80er, der muss der größte Richard Pryor-Fan der Welt sein. So häufig, wie der den zitiert oder seine Haare lobt oder sonst was. Hat er ja auch in Humble gemacht wieder. Ich möchte so ein Afro wie Richard Pryor. Kendrick, es ist nur eine Mutmaßung, der muss der größte Nerd sein, den der Ami-Rap seit langem gesehen hat. Und wie der sich reinfuchst, das ist so cool und gleichzeitig so drin in einem Thema, mit solch einer Begeisterung immer wieder zitiert. Das finde ich ganz, ganz groß, was Kendrick in der Hinsicht macht.
Ja, eben nicht, aber ich finde halt eben nicht nur in der Hinsicht, sondern eben auch, was ich gerade schon angesprochen habe, in allen. Also diese Detailverliebtheit in der Darbietung, in der musikalischen, wie auch der textlichen und so, das ist schon echt ganz großes Kino. Und wenn man, also ich bin ein großer Fan von More Life gewesen jetzt, aber das Album, die Playlist, scheißt halt einfach mal ganz krass ab gegen dieses Album.
Ja.
Egal, ob man jetzt Fan von Kendrick ist oder nicht, muss man sagen, da ist einfach ein Typ hergegangen und hat, wie viele Songs? 17? Ich weiß es nicht genau. Nee, 14 waren es.
14.
Das ist der letzte. Hat er einfach 14 Songs gemacht und sich ein Konzept überlegt dazu und hat da was zu sagen. Kann gleichzeitig richtig krass abflexen, aber auch singen, wenn er Bock hat. Watscht Drake noch im Vorbeigehen ab, auch tatsächlich, ja.
Stimmt, was grandios. War das? Irgendeine Textstelle war das, ne? Wo er irgendwie Bezug nimmt.
Ja, ich weiß es auch gerade nicht mehr genau, an welcher Stelle das gewesen ist. Aber ja, ich habe mich fast dafür geschämt, Drake gut zu finden, als ich dieses Album gehört habe jetzt hier. Das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Weißt du, was ich meine? Also Drake macht sehr gute Musik, aber im Grunde ist die unglaublich sexistisch und hat eigentlich auch ganz oft gar nichts zu sagen und überhaupt, also irgendwie. Das ist so, keine Ahnung, wie als wenn jetzt Nee, das ist ein blöder Vergleich. Aber irgendwie habe ich mich dafür geschämt, auf so eine stumpfe Musik wie die von Drake zu stehen, wenn es auch sowas wie Kendrick gibt.
Es ist ja so, ich finde, Drake ist so ein, wenn wir, lass mal in kulinarischen Maßen denken, denn Drake ist so ein bisschen wie der 1955 von McDonald's. Es ist Schmutz, aber es ist zumindest nice verpackt und irgendwie ist es was Besonderes. Und dann hast du wiederum Kendrick, der so ein bisschen der Burgerladen bei dir um die Ecke ist, der aber sich wirklich Mühe gibt, hier und da ein bisschen vielleicht mal, nee, der fast nichts falsch macht, wo eigentlich alles stimmt, aber im Vergleich zu dem Burgerladen um die Ecke Kendrick dann auch noch riesigen internationalen Erfolg hat. Da stimmt einfach was, also dem gönnt man es, der hat so einen Output, so eine coole Art zu erzählen, der ist ein geiler Geschichtenerzähler, er ist ein wahnsinnig geiler Rapper, der hat die richtigen Leute da, die ihm die Beats bauen und das dann auch noch ins Konzept reinpasst, der hat Witz, der kann sich verletzlich zeigen, der ist conscious, der ist manchmal, haut er auch noch drauf. Der ist einfach das gesamte Paket. Der ist wie dieser geilste Burger bei dir um die Ecke, der diesen 1955 sofort von der Bildfläche verschwinden lässt. Und genau so geht's dir, sehe ich zumindest, mit Kendrick versus Drake gerade eben.
Und er hat auch noch eine gewisse Portion X, ja, also Undefinierbares, weil alles, was du gerade aufgezählt hast, kann Joey Badass auch, um jetzt mal hier die Überleitung zu schaffen zu All American Badass, was eine Woche vorher rausgekommen ist. Aber trotz, das hilft alles nix. Also Joey Badass ist echt ein guter Rapper, der auch echt gute Songs gemacht hat. Sich jetzt aber hier, habe ich das Gefühl, auf dem zweiten Album ein bisschen versteigt, also in der Politisierung. Und Kendrick schafft es halt eben, politisch zu sein, ohne das so, wie sagt man denn, ohne mit dem Finger drauf zu zeigen. Und bei Joey Badass hat man irgendwie das Gefühl, es ist ein Stück weit Pose oder seine Ambitionen verhageln ihm eine lockere Darbietung oder einfach ein locker aus der Hüfte geschossenes Album. Und das ist halt eben wieder das, was ich eben bei Kendrick auch schon meinte. Hat sich echt jemand was bei gedacht, aber man spürt das nicht, sondern man, also das wirkt alles sehr, sehr leicht.
Als ob er es einem halt erzählt. Ne? Also es ist ja wie, Kendrick hören ist wie Film gucken. Und das ist bei Joey Badass halt nicht funktioniert, weil da halt eher nur eine Ebene drunter ist. Der hat zwar nice Beats auf dem Album, finde ich. Das ist dafür die Thematik, finde ich, die Platte super mellow. Und echt angenehme, weiche Beats, die echt in so eine J. Dilla, J. Cole-Nummer reingehen, der ja auch gefeatured ist auf dem vorletzten Track. Aber dann wiederum, es kommt halt nicht so, man ist anderes gewöhnt mittlerweile. Wenn du so einen Kendrick da hast, der halt den Cinemascope-Sound macht, im Sinne von erzählerischen, und dann hast du halt ein normales Joey Badass-Album, was halt ein bisschen Bezug nimmt auf das andere Album mit dem KKK im Titel damals von Anfang der 90er.
Ja, ja, richtig. Also, ja, geht so. Was hingegen, glaube ich, also, weiß ich nicht genau, was hingegen wiederum sehr gut gelungen ist, ist Pure Comedy von Father John Misty, oder wie siehst du das?
Im ersten Moment ja. Ich finde den Typ wahnsinnig interessant. Und wahnsinnig interessant. Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ich finde ihn wirklich, ich finde auch die ganze Story von ihm, das passt so ins Bild. Ne? Der ehemalige Drummer der Fleet Foxes, die wunderschöne, teils seichte, teils euphorische Musik mit kryptischen Texten machen. Und er sitzt gelangweilt hinten am Schlagzeug, zieht die letzten Jahre mit denen durch und verlässt dann die Band, weil er sich auch mit dem Sänger nicht mehr gut verstanden hat, anscheinend, wie der Sänger letztens im Interview erzählt hat. Auch schon auf Promo-Fotos, so lustig, wenn du alte Fleet Foxes Promo-Fotos anguckst und der immer am gelangweiltesten aussieht, ist Father John Misty, der spätere. Das ist so lustig. Es ist pure Comedy. Es ist dieser schlechte, gelebte Witz, den er da aufzieht und das dann auch durchzieht. Es ist ein Album, das kannst du eine Weile lang hören. Ich habe nur ein Problem damit. Weißt du?
Ja.
Pure Comedy ist so, als hätte man diesen einen Freund, der immer die dreckigsten Witze macht. Kennt jeder. Der hat immer der eine Typ, der dann halt einen nach dem anderen raushaut und also boah, 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 boah. Nur nach dem fünften Gag in Folge hat man dann irgendwann, ist der Threshold zu, dann hat man genug. Und genau so geht's mir mit dieser Platte von Father John Misty. Die Musik ist zwar schön, aber die ist zu unspektakulär, um wirklich aus dem Schatten der Texte hervorzutreten und wirklich irgendwie irgendwie was zu bedeuten. Das hatte die damalige Kapelle besser drauf, die Fleet Foxes, finde ich. Deren Musik, die konnte man öde finden, aber zumindest hatten sie Melodien und irgendwas ist dann passiert und es hat sich was eingebrannt. Mir hat sich fast kein einziger Song von Pure Comedy wirklich eingebrannt. Nur die Texte und die Geschichten sind geblieben. Ich meine, dass er sich als kleiner Junge an einem Wassermelonenbonbon verschluckt hat und fast dabei erstickt wäre und dabei ihm das Konzept des Pure Comedy zum ersten Mal gekommen ist, finde ich witzig verpackt, aber manchmal ist es mir dann zu wenig Musik. Die andere Nummer fällt dann flach.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich habe das auch jetzt 2-3 Mal gehört. Es ist ja auch wieder überall besprochen worden und überall wurde er zum Popmusiker der Stunde erhoben.
Nur weil er geile Interviews macht. Das ist eigentlich das ist sein Rezept. Er macht sich größer, als er ist, dadurch mit den geilen Aussagen. Er ist ein Entertainer und das zieht er durch.
Richtig. Das muss man nämlich sagen, genau, der ist, ach, jetzt habe ich schon wieder 5 Euro ins Phrasenschwein. Warum 5? Nur 1, stopp, hallo. ist ein Entertainer im wahrsten Sinne, also einer, der diese Rolle eben, das ist ja auch wirklich, Father John Misty ist ja eine Rolle. Das ist ja nicht, wie heißt er nochmal, John Silverman?
Josh Mitchell irgendwas.
Ich weiß es auch nicht. Und das, die beherrscht er auf jeden Fall sehr, sehr gut, muss man sagen.
Joshua Michael Tillman.
Ja, genau, Tillman, so hieß er nämlich, richtig. Ich muss sagen, I Love Your Honey Bear, so hieß das Album davor doch, ne? Mhm. Das hat mir irgendwie besser gefallen, weil das musikalisch hat mir das irgendwie mehr gegeben, weiß ich nicht genau.
Abwechslungsreicher.
Warum. Ja.
Ich weiß, was du
ganz meinst. Ganz einfache Erklärung. Jetzt steht ein nächstes Album auf unserer Liste, Future Islands, The Far Field. Das habe ich überhaupt nicht angehört. Habe ich vergessen. Du auch nicht?
Ich habe es angehört, einmal.
Ach, scheiße, jetzt habe ich mich alleine in die Nesseln gesetzt.
Das macht doch nichts. Ich habe ein kleines Kader dahinter geschrieben. Das heißt deswegen nicht The Far Field.
Ich habe ja immer noch mein eigenes Dokument, wo du nicht reingucken kannst.
Nicht unser gemeinsames, übernices Worksheet.
Ja, sorry.
Ist okay. Du hast nicht viel verpasst. Also, wer die letzte Platte von Future Islands gehört hat, der bekommt auf The Far Field quasi Teil 2. Und wer drauf steht, geil. Es hat sich aber auch ein bisschen langsam. Also die Nummer ist immer noch nice. Samuel T. Herring ist immer noch einer der faszinierendsten Frontmänner. Und er kann eine Geschichte erzählen auf eine sehr emotionale und auf eine sehr eigene Art, sodass man ihm gerne folgt. Der Bass spielt immer noch die entscheidende Rolle in den Songs. Die Synthi-Flächen wabern immer noch drüber. Also soundmäßig hat sich wirklich gar nicht so groß was verändert. Und es ist ein Feature drauf, fucking Debbie Harry. Also es kommt zusammen, was eigentlich zusammenkommen musste, wobei man ihr mittlerweile das gehobene Alter auch wirklich anhört. Debbie Harry. Man glaubt es nicht, aber eine Debbie Harry von damals von Blondie, die Sängerin, sie kann tatsächlich alt werden. Es ist geschehen. Es hat so eine das bringt in dem Song so eine seltsame, unterbewusste Alterserotik irgendwie mit ins Spiel.
Alterserotik?
Das ist ganz
Alltagserotik, aber.
Eine Alltagserotik, keine Ahnung, wenn man die 60-jährige Nachbarin heiß findet. Gelf! Wer weiß. Also es lohnt sich für Fans. Es passiert nicht viel Neues, es ist immer noch der...
Oh Gott, das ist natürlich der Satz, der schlimmste Satz überhaupt. Nicht, weil du ihn gesagt hast, sondern als Urteil. Ja,
ja, es ist aber halt auch zu wenig Neues passiert. Als sie raufgekommen sind...
Ja, ist ja auch gut.
Und
also nicht gut, aber ist okay.
Er tanzt immer noch so lustig. Aber sie müssen sich auch nicht... Ich weiß nicht, ob sie müssen, aber es ist einfach... Ja, keine übermäßig überraschende Platte. Immer noch schöne Songs drauf, die Singles sind gut ausgewählt. Da haben sie schon viel richtig gemacht. In deren Rahmen wird, glaube ich, auch nicht viel mehr passieren. Aber das klingt alles so negativ. Es ist eine schöne Wave-Pop-Platte, die man sich guten Gewissens reinziehen kann, ohne dass sie einem irgendwie wehtut. Außer man steht nicht auf die Stimme, dann bitte nehmt Abstand davon. Aber es ist immer noch Future Islands, so wie man sie kennengelernt hat. Nichts groß passiert. Ist gut.
Okay, verstehe. Jemand, den man schon kennengelernt hat, der aber noch viel, viel besser geworden ist in meinem Empfinden nach, ist Archer. Oder würdest du sagen, dass er Archer heißt?
Ich würde jetzt Archer behaupten, weil erstens ich den Act nicht kenne und zweitens ich die Platte auch nicht gehört habe.
Hast du nicht?
Nein.
Okay, dann kann ich jetzt hier zu meiner enthusiastischen Lobhudelei ansetzen.
go.
Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell bei Wikipedia, ob da irgendwo eine Lautschrift ist, aber leider ist dem, glaube ich, nicht so. Jedenfalls, also Aka ist, der heißt eigentlich Alejandro Gersi und kommt aus Venezuela.
Ah.
Der ist Produzent und man kennt den vielleicht, weil der als vor, das wäre ungefähr vor 5 Jahren gewesen, glaube ich, als FKA Twix langsam an den Start kam, da hat er nämlich für die produziert. Und hat dann auch für Kanye produziert und vor allen Dingen auch für Björk in letzter Zeit extrem viel. Unglaublich anders denkender, anders tastendrückender Typ. Also die ersten Alben, die der gemacht hat, die hießen Xen, Mutant und jetzt kommt eben Arca oder Archer, wie auch immer. Mhm. Und also das ist so unglaublich klaustrophobische Klangwelten, so Sachen, die einen sehr, sehr unwohl fühlen lassen, wenn man sie das erste Mal hört. Also das habe ich selten erlebt, sowas in diese Richtung. Und jetzt kommt eben das dritte Album und das ist so das erste, auf dem er in Spanisch singt. Das hat er vorher nicht gemacht. Das ist, glaube ich, auch passiert, nur hat er mir im Interview erzählt, weil Björk ihn dazu gebracht hat. Sie haben halt irgendwie zusammen im Auto gesessen. Also das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, die Musiker wahrscheinlich gerne erzählen. Jedenfalls saßen die aber zusammen im Auto und er hat irgendwie ein paar Demos für sie vorgespielt. Mhm. Also man muss sich das quasi vorstellen, die Musik, die er macht, wie die Musik von Björk, wenn sie schlecht gelaunt ist. Und dann nochmal irgendwie so, ach ja, muss man sich anhören. Jedenfalls haben die da zusammen gesessen und da meinte sie, hat er für sie gesungen und da meinte sie, warum denn nicht auch mal auf Spanisch? Und dann hat er das jetzt eben gemacht. Und tatsächlich ist es aber nicht das erste Mal, dass er auf Spanisch singt. Der hat früher schon als Nuro Musik gemacht. Da klang es so ein bisschen wie Passion Pit, zu dem wir später übrigens auch noch kommen werden. Hm. Ja. Es war eher so ein bisschen powerpoppig, sage ich mal, mit spanischen Texten eben. Und jetzt ist es aber halt vielmehr wirklich sehr, sehr tief traurige, melancholisch-elektronische Musik, ohne irgendwelche Taktzusammenhänge oder sonst irgendwas. Vor allen Dingen noch nicht mal durch Textzusammenhänge. Die Texte sind eigentlich fast alle improvisiert. Also er hat sich jetzt nicht einfach hingestellt und das Album aufgenommen und irgendeinen Rotz reingesungen, sondern er hat halt extrem viele Takes gemacht und immer improvisiert und dann halt die besten davon ausgewählt und aufs Album gepackt. Genau, und die Alben davor, das war auf jeden Fall auch schon musikalischer Mindfuck hoch 10. Das hier klingt auch immer noch sehr klaustrophobisch und chaotisch, aber irgendwie auch ein bisschen greifbarer, was, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun hat, dass er einfach nicht mehr auf Englisch singt, sondern vielleicht eben auf Spanisch und dementsprechend in seiner Muttersprache. Mhm. Was ich vor allen Dingen auch sehr empfehlen kann, ist, sich die Videos dazu anzugucken, zum Beispiel zu dem Song Reveri oder so heißt das, glaube ich. Mhm. Die Videos von ihm werden immer schon von Jesse Kanda gedreht. Das ist so ein japanischer Künstler. Und der macht, also das ist, weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Das sind einfach so verformte Körperwelten, die perfekt zur Musik von Archer passen. Sehr unsplatteriger Horror, würde ich sagen. So, also zum Beispiel hat er ein Video gedreht, wo er in einen Brutkasten von einer Schlange filmt, der halb unter Wasser gesetzt ist, oder der pumpt so Körper auf, am Computer entledigt die aller Haare und macht daraus, wie gesagt, echt so komische, deformierte Fleischberge, die sich dann ganz abstrakt zur Musik bewegen und so. Es ist super gruselig.
Ah, ja, so absurde Sachen. Ich glaube, ich habe ein Bild.
Ja, sehr, sehr absurd. Ja. Sehr, sehr absurd. Passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Kann ich sehr empfehlen.
Alter, witzig.
Also ist jetzt auch nichts so, was man mal so nebenher gerne hört. Ja, aber wenn es so um Konzeptkunst geht und wenn es um ungestelltes Traurigsein geht, wenn es ums Schwulsein geht, so, dann ist das auf jeden Fall, glaube ich, also sehr auf Höhe der Zeit irgendwie, weil es ist also wirklich grandios. Mhm. Kann man nicht oft hören, aber wenn, dann lohnt sich sehr.
Ist auch auf XL Recordings wieder erschienen, sehr, sehr gut.
Genau.
Da wo auch The XX, oder? Nee, nicht The XX, sondern ich hatte es verwechselt, Radiohead beispielsweise.
Ja.
Drauf sitzt. Sehr, sehr schön. Ja, Archer, guter Tipp. Guter Tipp.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit nur diese krassen YouTube-Videos Cool 3D Worlds im Kopf, als du das so erzählt hast, mit absurden Körper verformt und sowas. Kennst du das?
Ja, ja, ja. Cool. Ja, ja, das kommt dem sehr, sehr nahe.
Oh Gott. Cool 3D World ist so die eine der kranksten Seiten, die es gibt, mit Videos, auch eben verformte Körper, seltsame Geburten, ekelhafte Körper und Haare und das neueste Video, irgendwie viele bös reinblickende Fettsäcke sitzen auf Stühlen und werden hoch in die Luft gezogen, wieder runter. Meine Fresse, also das ist Albtraumzeug einfach.
Ja, so wie das muss man sich das vorstellen, nur noch ein ganz kleines bisschen absurder und auch realistischer gleichzeitig.
Oh, schön.
Ja, ganz toll.
Super viel Spaß. Ich habe, was das angeht, lass uns doch an der Stelle gleich reden über genau das Gegenteil, was aber ähnlich erschreckend ist, nämlich das Debütalbum der Chainsmokers. Memories.
Oh, yeah.
Memories Do Not Open. Die erste richtige Platte der Chainsmokers.
Also man muss ja schon beim Titel muss man ja schon anfangen, ne?
Ja, Do Not Open, hätte man es besser gelassen. Vielleicht zu fies. Wir haben uns letztens schon aufs Maul bekommen bei Facebook, weil einer nicht zufrieden war damit, dass wir die Kelly Family so niedergemacht haben.
Ja, das ist ja auch sehr einfach. Da hat er ja nicht ganz Unrecht, aber der kann uns auch mal gestohlen bleiben.
Ja.
Trotzdem schöne Grüße. Aber wer sein Album schon Memories Don't Open nennt, Do Not Open, ja, dem kann da auch nicht mehr geholfen werden. Also ich meine, das sagt eigentlich schon alles. Wobei ich sagen muss, also die Chainsmokers sind mir einmal sehr, sehr positiv aufgefallen, ja. Mhm. Und zwar indem sie einen sehr, sehr guten Remix zu Sway von Anna of the North gemacht haben. Der ist wirklich extrem gut. Das glaubt einem natürlich keiner, wenn da Chainsmokers hintersteht, aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Remix.
Der Chainsmokers Remix ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Lustigerweise im Interview, du hast sie ja auch schon mal gesprochen und ich habe sie in Oslo beim Bilam Festival getroffen. Wir haben es dann irgendwann davon gehabt und
Wovon?
Wir haben es vom Sway Remix gehabt und wir sind, wir sind übereingekommen, dass, dass Anna of the North, Brady und Anna, ganz zauberhaftes Duo, eigentlich für den Erfolg der Chainsmokers verantwortlich sind und es eine Schande ist, dass sie immer noch quasi in Oslo rumdarben. Aber das war dann auch nur im Gag gemeint, weil letztendlich stand hinter dem Erfolg der Chainsmokers ihr wirklich sehr fähiges Management, was sie von Anfang an auf die richtigen Schienen gestellt hat. Das ist von Anfang an so geschmiert gelaufen mit den sehr guten Remixen teilweise, dem Aufspringen auf Hype-Züge, Selfie, Kanye, die beiden Songs alleine schon.
Stimmt, ja.
Den EDM-Hype perfekt ausgenutzt und irgendwann jetzt in der Phase, in der man aus der extremen Musiksparte rausgeht und in den Mainstream überwechseln will. Und das soll passieren mit Memories Do Not Open. Und allen voran dem ödesten Airbnb-Werbestück, was Airbnb nicht benutzt hat, nämlich Paris. Das ist unglaublich. Also diese Nummer allein schon. Ich habe nicht geglaubt, dass die Chainsmokers noch öder werden könnten, als sie eigentlich schon waren. Und sie haben es mit Paris bewiesen, indem sie eben hier die Pop-Schiene angreifen wollen.
Ja, das ist quasi jetzt noch, also Emo-EDM nochmal um alles beraubt, was auch nur irgendeine Form von Seele hat und einfach auf den Boden geworfen, dort liegen gelassen. Was zurückbleibt, sind Basslines, Build-Ups und Herzschmerz-Hooks noch und nöcher.
Ja, also das, ich finde es ja nicht mal von den Melodien her schlecht so.
Nein, das toucht mich ja auch. Oh ja. Gott.
Also wenn es um schlimme Melodien geht, dann können wir gerne wieder anfangen mit An Angel und die Kendall Family. Aber
nein.
Nein! aber es ist so viel Formelhaftes. Jeder Song, also fast jeder Song auf der Platte klingt gleich. Gut, den Vorwurf könnte man Future Islands jetzt auch machen, nur da ist ja mehr Herz dahinter. Vermutlich. Die Weltsicht von den Jungs, ich meine, es wurde ja so viele schon durchgekaut, dass immer die Mädels quasi der Arsch sind und die machen so ein bisschen wie Rapper, finde ich häufig, wenn sie sagen, hey, das ist alles nur Entertainment. Das ist eine ähnliche Art von Entschuldigung bringen auch die Chainsmokers, wenn sie sagen, sie persiflieren diesen Bro, diesen uramerikanischen College-Bro-Typen, wenn sie Geschichten aus der Sicht von Bros erzählen, quasi, diese Schlampe und bla 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 bla. Und sie können sich so einfach machen, ja, es ist Kunst. Sag doch einfach, es ist Kunst, es ist genauso glaubwürdig. Aber ey.
Ach, ja.
Ja, also es ist keine schlechte Pop-Platte, sie ist eine formelhafte Pop-Platte, Und wer Bock hat auf den neuesten Burger der Musikindustrie, der gibt sich die Chainsmokers, weil der ist, der liegt einem im Vergleich zu einem schlechten Burger von Mc's nicht so lange im Magen, man hat ihn relativ schnell auch wieder vergessen.
Sag mal, gehst du heute Abend noch Burger essen oder wie ist
das? Nee, ich mache mir heute Abend einen Salat, weil ich so viel über die Chainsmokers geredet habe, ich brauche was Gesundes. Nee. Also, ja, okay. Ja, es gibt genug Leute, denen das gefällt und es läuft so recht in den Pop-Doodle-Radios, weil viele Leute wollen sich nicht viel mit Musik auseinandersetzen und die Chainsmokers bedienen sich halt dem ganzen aktuellen Musikbesteck und machen das dann auch noch technisch sehr weit vorausgereift, aber mit immer denselben Mitteln.
Richtig. Also hört euch das Album nicht an, hört euch stattdessen aber unbedingt den Sway-Remix an von Anna of the North.
Wir packen einfach den in die Playlist.
Genau, statt dem Album, richtig. Apropos gleich klingend, ich fand auch das Cold War Kids Album ziemlich langweilig, ehrlich gesagt. Du auch?
Erzähl mal.
Ja, so viel kann ich da überhaupt nicht zu sagen. Okay, du hast nicht gehört.
Ja.
Also ich fand, ehrlich gesagt, also das Album heißt ja L.A. Divine, das bedeutet, es ist quasi ein Album über L.A. Wow. Okay, ich war noch nie in L.A., vielleicht wenn ich da gewesen bin, möchte ich auch unbedingt sofort ein Album über die Stadt aufnehmen. Ja. Aber das ist halt so klassischer Fall von Konzeptalbum gone wrong, beziehungsweise in der Belanglosigkeit verloren. Also die machen natürlich jetzt auch nicht schlechte Musik, aber dieses, okay, wir machen jetzt ein Album über L.A., 12 Stücke lang, glaube ich, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Das verliert sich dann doch sehr schnell in Klischees und Plattitüden. Das Gute daran sind diese, da gibt es so 3 Songs da drauf, die sind jeweils so 1 Minute. Das sind so Miniaturskizzen irgendwie mit so Spoken-Word-Anleihen. Das habe ich gerne gehört, das fand ich gut. Und das hätte ich mir gewünscht, dass das Album mehr davon geliefert hätte, weil ich glaube, dann hätte es insgesamt auch ein bisschen besser geklungen. Aber so bleibt nicht so viel davon übrig.
Okay. Ja. Lass uns aber trotzdem einen Song reinhauen. Ich bin gespannt. Musik über der LA gibt es viel. Mal ganz von West Coast Rapper abgesehen.
Stimmt.
Wir hatten letztens im Kassettenbedeck bei 1Live, also die Mixtape-Show quasi von 1Live, wo Künstler ihre 10 Songs vorstellen. Wir hatten einen Sohn da und der hat einen schönen Tipp gegeben mit einem Künstler, den wir schon vorher besprochen haben, nämlich Father John Misty. Ein Freund von Sohn hat ihm gesagt, hier, höre Fun Times in Babylon, wenn du in L.A. landest. Also ein Song, der sich eben mit dem schmierigen und häufig schlimmen Geschäft in Filmgeschäft auseinandersetzt und wie viele Nasen es einfach versuchen und nicht schaffen. Und Father John Misty genau den richtigen sarkastisch-zynischen Blick darauf wirft. Fun Times in Babylon sollte man auf jeden Fall mal hören. Ist auch ein wirklich schöner Song. Ach man, ja, die Cold War Kids. L.A. ist eine gute Stadt. Ist eine wirklich sehr, sehr gute Stadt.
Das glaube ich.
Also es ist schwierig irgendwie als Tourist, weil dann kann es einem langweilig erscheinen, aber die haben so viel, ne? Die haben einen geilen Berg, die haben Landschaft, die haben Häuserschluchten, die haben, also da und so viele Film-Cues werden getriggert im Kopf, weil man so viele Filme auch schon gesehen hat, die in L.A. spielen. Da ist, man kennt die Stadt, ohne sie zu kennen. Das allein macht es schon faszinierend. Aber hey, wir wollen ja jetzt nicht, wir sind jetzt nicht der lustige kleine Reisepodcast hier.
Auch eine gute Idee, oder? Ein Reisepodcast.
Aber
dafür reise ich viel zu wenig.
Ja, Mensch, lass uns reisen in die wundervolle skandinavische Welt von Little Dragon.
Das ist doch eigentlich wirklich, nee, ach schade, jetzt habe ich dir deine Überleitung verhagelt.
Nee, aber muss doch nicht, sie war ja auch platt.
Reisepodcast, wir lassen uns einfach die ganze Zeit von TUI und hast du nicht gesehen, sponsern aufs Kreuzfahrtschiff und so und machen da einfach Podcasts drüber.
Ja.
Super Begeisterung auf der anderen Seite der Leitung.
Ja, mach mal.
Okay, Little Dragon Season High.
Fand ich jetzt nicht so geil.
Nee, ich auch nicht.
Kurz zu sagen.
Also irgendwie, irgendwo habe ich eine Review gelesen, in der stand, immer wenn Leute glauben, sie bräuchten jetzt einen 80s Vibe auf ihrer Platte, dann holen sie sich ein Little Dragon Feature dazu. Ja, meinen verstehe. Dann irgendwie damit einen großen Kunstgriff getan zu haben. Das Problem ist aber irgendwie, 80er ist auch nichts Dolles mehr und das Ding ist jetzt auch ein bisschen durcherzählt. Dementsprechend Ja, also ist bei mir nicht viel von hängen geblieben, muss ich gestehen.
Du meinst diese gewisse seltsame, ich weiß nicht, ob es Coolness ist oder Unterkühltheit, die sich über die Platte hinstreckt, oder? Also ich hab mir aufgeschrieben, mehr Coolness, weniger Leichtigkeit und selten so verspielt wie auf der Single. Also Sweet ist so ein Ausreißer wirklich.
Ja, und dann, wenn das schon der Fall ist, also wenn quasi die Single das einzige ist, was einem irgendwie in Erinnerung bleibt, ist doch kacke.
Ja.
Dementsprechend. Also kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen, muss ich gestehen.
Ja, zu wenig 80er Coolness, um wirklich einen zu tragen oder auf so eine Reise im Kopf mitzunehmen. Und häufig genug fehlt dann halt auch die zündende Idee. Es ist auch eine Floskel, aber es passiert einfach zu wenig auf dem Album. Das flutscht so ein bisschen vor sich hin, das Season High. Wenn vor allem so diese alten Songs von Little Dragon, wie reduziert die teilweise war, Ritual als bestes Beispiel, der große Überhit von 2012, ohne dass er wirklich in der allgemeinen Aufmerksamkeit als Überhit wahrgenommen wird, der war so reduziert, aber trotzdem so catchy. Und diese Catchiness fehlt mir auf Season High auf weite Strecken. Ist immer noch eine ganz nice Platte, aber
nix Dolles. Ja. Nix Dolles. Die Remix-EP von Roosevelt auch nicht so richtig, muss ich sagen. Also ich bin ja ein riesengroßer Roosevelt-Fan. Ich wollte jetzt neulich auch zum Konzert in Heidelberg, ich habe es aber leider verpasst. Mhm. Mochte das Album auch super gerne letztes Jahr. Und da waren auf den Singles waren immer schon so ein paar Remixe drauf. Und jetzt gibt es quasi nochmal einmal eine Remix-EP mit 5 Remixen drauf. Der Tyler Pop Remix zu Colors, der ist auch sehr nice, der gefällt mir gut mit den gechoppten Vocals und den handwarmen Synth. Ja.
Wie das schon klingt, ja, handwarm.
Ja, ich wollte nicht nur warm sagen, weil warm sind sie alle.
Weißt du, wie handwarm klingt? Handwarm klingt so, als hättest du irgendwie jemanden was in die, ja, eben so, als würdest du dich auf den Toilettensitz setzen und merkst, okay, 2 Sekunden davor saß da schon einer. Genau so klingt handwarm. Das ist so ekelhaft, Mann.
Das meinte ich nicht, dann eher lieber Rotlampenlichtwarm.
Okay, danke, schon besser.
Schon besser.
Oder irgendwie sowas.
Schon besser.
Ja, irgendwie sowas. Wobei ich sagen muss, dann gibt es, also das ist einer von den 5 und da gibt es 2 von einem Menschen namens Prince Thomas und die sind beide super lame. Das ist eigentlich nur eine lautere Kick drunter gelegt und irgendwo ist mal ein bisschen an der Bassspur, an dem Bassstamp rumgespielt worden.
So ein bisschen so eine Extended Edit oder was, ja.
Ja, genau. Was auch okay ist, weil die Songs im Original ja schon gut sind, dementsprechend tut der Remix dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, aber da hätte ich mir mehr Rumbastelei gewünscht, so wie halt auf dem Colors Remix passiert.
Aber das war, achso, du meinst den Tyler Pop Remix, da den Track 3.
Ja, genau.
Der war tatsächlich ganz nice, ja. Hat das auf eine andere Ebene gehoben. Da war dann plötzlich, da war so mehr so Blockhaus.
Genau, richtig. Das fand ich gut.
Ja, wobei der C Remix von Young Marco, den fand ich auch ganz nice. Der hat das auf so eine, der war ja so schon sehr flächig oder so schön vor sich hingeschwappt und jetzt tut das noch ein bisschen smoother. Das fand ich schon nicht nice. Schon nicht schlecht.
Ja.
Ja, aber es ist auch nichts Besonderes. War halt ein kleiner Remix Release ohne große Highlights. Kann man schon mal machen. Da höre ich ehrlich gesagt lieber die Remixe, die Roosevelt selber gemacht hat.
Von seinen eigenen Songs? Nein.
Nee, von anderen Leuten. Das fällt mir natürlich.
Zum Beispiel Zeit zu zweit von Golf. Super Remix, auf jeden Fall.
Oder von Woman Touch war auch ganz nice. Woman, junge Kölner Band, die auch befreundet ist, so in dem Freundeszirkel da anscheinend mit Roosevelt. Und die gerade ganz gut am Kommen sind. Ich bin wirklich gespannt, was da mit Woman noch so passiert. Die haben eine super, super Nummer letztens aufgenommen. Es kommt auch ein Album dazu. Marvelous City, ganz, ganz toller Song, der so theatralische Soundflächen aufzieht. Da ist man so ein bisschen in so einem M82-Film drin, den die aufziehen. Mhm. Und das ist wirklich faszinierend gut.
Das klingt gut. Ich sehe gerade übrigens, dass Roosevelt auch einen Tokotronic-Remix gemacht hat zu Rebel Boy. Kennst du den?
Nee.
Den muss ich mir mal anhören später.
Witzig.
Ja, wusste ich auch nicht. Apropos, Tops sind zurück. Kennst du die noch?
Nee.
Echt nicht? Wait, Wie, das war irgend so eine Gitarrenband aus den USA, die hatten mal so einen Song, die hatten ein Album, Picture You Staring hieß das. Und der Song, der so gut war, der hieß Way to be Loved.
Way to be Loved.
Ja, und Sylvan Esso sind auch zurück mit einem neuen Song. Und da kommt auch bald ein Album, da freue ich mich schon drauf, beide hier an dieser Stelle zu besprechen.
Sehr gerne. Top, sagt man.
Bevor das soweit ist, müssen wir aber auch noch über Actress reden. Mhm. Actress seinerzeit war, glaube ich, einer der wenigen, also ich habe ja mal bei der Debug gearbeitet für 3 Monate und in der Zeit haben wir, glaube ich, 2 Hefte gemacht und auf dem einen war Actress auf dem Cover. Ich habe die Story aber nicht geschrieben, sondern mein geschätzter Kollege Michael Döringer, sehr guter Produzent aus UK, und der hat ein Album gemacht mit Liedern zum Thema Chrom. ASD, so heißt das Album, ja. Mhm. Oder AST, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja, dementsprechend klingt das auch alles sehr maschinell und industriell, ja. Ist mir eigentlich ein bisschen zu kompliziert. Okay. Also ich habe das jetzt, ich habe mir wirklich das Album von vorne bis hinten auch angehört, aber es ist einfach nicht so richtig meine Musik. Trotzdem, also da ist alles drin. Modem, Fiepen, Rauschen, kaputte Festplatten, Störgeräusche und dann eben alles zusammengehalten von so einer Vierviertel Taktnaht sozusagen, ja. Ein Song ist aber sehr gut da drauf. Also mir ist das alles einfach zu, ich weiß nicht genau, wann ich das hören sollte. Ja, mir ist schon klar, man hört das, wenn man tanzen geht, aber ich gehe selten tanzen und dafür ist es mir auch nicht melodiös genug, als dass ich mir zu Hause anhöre und mich drüber freue, was der da so veranstaltet hat. Aber Falling Rizzlers sticht da sehr angenehm raus. Das ist so, der hat einfach eine schöne Melodie und ist nicht einfach nur so ein atonales Grundrauschen aus der Fabrik.
Es klingt, ich habe mal sowieso grob drüber gehört jetzt mal. Das hat so ein bisschen was so Boiler Room Fabric-mäßiges. Also genau die Sorte von Elektroparty, die so ein bisschen drüber scheint, aber die Sounds dann doch irgendwas Faszinierendes haben. Das kann man, ja, also ich glaube, wenn du darauf stehst und gerne Boiler Room Videos guckst, die nicht komplett wieder auf dem Retrofilm fahren, dann ist das, glaube ich, schon genau die Musik.
Ja.
AZD von Actress. Ich glaube, wir können über Passion Pit reden, ne?
Ja. Stopp, bevor wir reden am Schluss über Passion Pit, dann lass uns vorher noch eben schnell über Suna reden.
Suna?
Mit dem Album Melech.
Melech heißt das? Okay.
Ja, die 7 wird quasi wie also ein Rachenkratzer ausgesprochen.
Crazy.
Steht für Salz, wenn ich es richtig recherchiert habe. Suna ist Mitglied von der World Famous KMN Gang. Die kennt man vielleicht, weil Miami Yassin auch zu denen gehört, ja. Und Miami Yassin, der hat ja so einen Song gemacht, Kokaina hieß der.
Ach, das war der.
Genau, okay. Der kommt aber aus Dortmund und der ist quasi da angedockt bei denen. Der ist da angedockt. Warum, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weiß ich auch nicht so richtig. Auf jeden Fall gehört Miami Yassin mit Kokaina jetzt eben zur KMN-Gang dazu. Mhm. Und die KMN-Gang selbst, die kommen aus Dresden. Und machen eben auch schon ein bisschen länger Musik, haben aber im Zuge dieser Kokaina-Sache und auch im Zuge ein paar einzelnen von ihnen veröffentlichten Songs dieses Jahr auf jeden Fall erweiterte Aufmerksamkeit bekommen und sind quasi die Vertreter des Genres Segelflugzeug-Trap, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, glaube ich. Ja. Sprich, Sportanzüge, Hände ausgebreitet und dann eben, oder auf der Stelle rennen, das macht man auch immer sehr gerne in diesen Videos.
Auf der Stelle rennen?
Ja, die machen immer so, machen so Laufbewegungen, aber auf der Stelle, das ist ganz witzig. Aber darum soll es ja an dieser Stelle gar nicht gehen, sondern es soll eher um die Musik gehen. Und das ist halt, ja, also schon sehr stark von französischen Acts wie PNL eben beeinflusst, aber irgendwie inspiriert auf jeden Fall. Sprich, eher so Afro-Trap, Balearic Beat-Rhythmik, eben mit ein paar Synthes drüber und dann eben Autotune gesungen. Ist gut, hat mich jetzt aber auch nicht so umgehauen. Also ein Song ist sehr gut, KMN heißt der selbst. Kasal ist auch nice, da ist Bowser auch mit drauf. von dem man noch sehr viel hören wird in naher Zukunft. Aber es gibt leider auch so 3-4 Dinger, die sind so Mamacita-mäßig. Also die sollen halt jetzt quasi so auf den Sommer zielen und es ist bestimmt auch deren Realität so, irgendwie auf der Dachterrasse einer packt die Halal-Steaks aus und dann werden die Frauen bezirzt mit der Musik und so. Aber für mich ist es immer so ein bisschen zu klischeeig. Aber das ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Ist auf jeden Fall ein gutes Album. Aber hat mich jetzt auch nicht gänzlich aus den Socken gehauen.
Ja, da werden wir jetzt fürs Erste, glaube ich, mal überschwemmt werden mit der Sorte Segelflieger-Trap.
Ja, genau, richtig. Ja,
ich meine, ich bin sehr gespannt, was da angeht. Es gibt spannende Leute, die dann auch wirklich Hits machen können, die, keine Ahnung, ich denke die ganze Zeit an Rin, weil ich den wirklich gut finde, den Kerl.
Ja, aber der macht ganz andere Sachen.
Ja, teilweise, weil ich meine, wenn Will, dass du mich brauchst, ging auch voll in die Richtung.
Ja, das stimmt, aber auf dem Album werden schon andere Sachen sein.
Okay.
Aber ja, du hast recht, es ging zumindest in die Richtung. Ja.
Ich bin gespannt. Wobei dieses Kokaina-Ding, ernsthaft. Okay.
Es gibt immer so
ein guter der Kollege von mir. Die letzten Jahre. Ja.
Ein guter Kollege von mir hat gesagt, dass Miami Yassin ist der Motrip unter den neuen Rappern, die in diese Richtung gehen. Das stimmt tatsächlich auch. Also es ist handwerklich sehr, sehr gut gemacht, aber es ist fast zu gut gemacht. Also man kann das eigentlich nicht kritisieren. Was man daran kritisieren kann, ist, dass es halt zu sehr Blaupause ist quasi. Mhm. Ja, also die Inhalte, die Art zu rappen, die Melodie, das Video, das ist quasi so, und Motrip ist auch ein extrem guter Rapper, aber es gibt Leute, die sagen, dass er ihnen ein zu guter Rapper ist. Das ist zu sehr, wenn der Reim so klingt, dann klingt der darauffolgende Reim wirklich Millisekunden genau, silbentechnisch genauso. Mhm. Und dann, es gibt halt Leute, die stört das, weil das eben nicht authentisch genug ist, sondern zu künstlich wirkt. Und das habe ich bei Miami Yassin auch immer so ein bisschen.
Miami Yassin und Kokaina ist genau das, was in den 90ern erotic war. Es ist der Scheiß, mit dem man die Eltern schocken kann und mit dem man als 12-Jähriger über Drogen singen kann. Damals war es Sex, heute sind es Drogen. Das ist.
Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt.
Es ist einfach einfacher Schock-Content. Und ohne große Aussage.
Genau wie unser Podcast.
Ja, einfacher Schock-Content mit platten Aussagen, die, sagen wir mal, schwierige Inhalte sehr salopp behandeln. Ich muss es jetzt so dumm her sagen, weil ich es einfach so kacke finde, einen Track über Kokain zu machen und den zu verherrlichen. Das finde ich so, das geht bei mir halt gar nicht rein. Kokain ist die dümmste Droge. Kokain ist der dümmste Kackscheiß und wer Kokain nimmt, dem gehört ordentlich eins, das Gehirn gewaschen.
Das stimmt.
Das ist da, die bizarrste aus. Wenn ich sehe, wie es dieses Interview, wie das Video im Netz rumgeht, wie Kids hinten im Bus 12-, 11-Jährige diesen scheiß Kokaina-Track sehen, da geht mir so das Messer in der Tasche auf. Da merke ich, wie alt ich bin.
Ganz genau, das ist es, warum du dich da jetzt auch so drüber aufregst.
Ja.
Ich mache das ja auch. Also ich kenne auch Kids in dem Alter, die sogar noch jünger sind und das hören. Aber was will man machen?
Ja, gut, ja? Sollen also, sie. Ich meine, man kann, man weiß ja, was es ist.
Halt und dumm. Andererseits muss man sagen, ich habe auch damals Bushido gehört, ja, wir erinnern uns noch dran, in der Plätzchenbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
Das ist und ja noch
ich lustig. Ich habe trotzdem noch nie in meinem Leben Kokain genommen. Und damals wurde es auch schon verherrlicht, im Titel, in verschiedenen Songs und Skits da drauf. Man muss einfach an den gesunden Menschenverstand appellieren und darauf hoffen, wie bei so vielen Dingen in der Welt
heutzutage. Fingers crossed.
Richtig. So, lass uns lieber über was Schönes reden zum Abschluss, nämlich über Passion Pit.
Dass sie tatsächlich zurück sind, ne? Also, dass er zurück ist.
Ich hätte das auch nicht gemerkt, wenn ich nicht auf Pitchfork ein paar Reviews durchgeklickt hätte. Und auf einmal stand da Tremendous Sea of Love. Neues Passion Pit Album. Man muss vielleicht dazu sagen, Manners kam raus 2007, 2008, glaube ich. Ne? Also vor knapp 10 Jahren.
Ja.
Unglaublich tolles
Album.
Neun sogar erst, okay. Trotzdem, tolles Album. Power-Pop, Kopfstimme, irgendwie, weiß ich auch nicht.
Riesenhits.
Ja, Riesenhits, hat sich eine ganz tolle Zeit begleitet, stimmt. Little Secrets, alles, das ganze Album von vorne bis hinten.
Ja.
The Reeling, genau. Hat mich durch eine tolle Zeit im Studium begleitet. Habe ich, glaube ich, in der Lieblingssong-Folge auch schon irgendwie mal kurz angerissen.
Ja, das war so der Moment, in dem dieser Blockhaus mit Pop so zusammengecrashed ist.
Und kollidierte.
Alles richtig. In einer riesigen, bunten Explosion dann quasi rausgekommen ist. Und so klang Passion Pit.
Das hast du sehr gut gesagt, das stimmt, ja. Leider war das Album danach dann schon nicht mehr so pralle.
Ja, aber zumindest hatte es mit Take a Walk so das fröhlichste und gleichzeitig zornigste Lied der letzten Jahre.
Ich habe mir vorgenommen, niemals diesen Podcast zu singen, aber sofort kommt es mir wieder in den Kopf.
Das war, ja, stimmt. Der Typ kann Melodien nice. Und dann noch, Take a Walk. Das ist so, ich ist allem überdrüssig, er hat keinen Bock mehr, ich gehe jetzt erstmal raus, ich laufe erstmal. Das ist ein großartiges Bild. Und die Platte danach, die von der habe ich ein Jahr später erfahren, dass es sie gibt.
Ja, ich habe die, glaube ich, einmal habe ich da kurz reingehört. Da war ich auch so enttäuscht, dass ich dann einfach das direkt habe sein gelassen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Michael Angelakos, so heißt er ja, nicht wahr?
Ja.
Vielleicht auch, also selbst nicht mehr so richtig wusste, wohin. Der war, ist ja bipolar. Hat außerdem auch sonst so privat auch ein bisschen zu strugglen gehabt. Der war ja verheiratet mit so einer Maskenbildnerin und hat sich dann aber auch von ihr getrennt und sich dann im Podcast mit Bret Easton Ellis damals geoutet.
Ja.
Also Sachen irgendwie, verstehe ich ehrlich gesagt auch, wenn man so persönlichen Kram am Start hat, dass man da vielleicht nicht mehr die Musik macht, die man mal gemacht hat.
Ja.
So, hat er jetzt aber wieder Tremendous Sea of Love, ein Album, das man bekommt, wenn man über Wissenschaft, über Science twittert, ne? So habe ich doch richtig verstanden,
ja,
oder?
Unterstützt das Projekt eines Neuralen, also eines Hirnwissenschaftlers, grob gesagt, und findet das ein super Ding und will das unterstützen. Und wenn man einen Tweet, den er geschrieben hat, retweetet und ihm dann die E-Mail-Adresse schickt, was genug Menschen auch öffentlich einsehbar getan haben bei Twitter, Internetkompetenz, man kann es auch einfach per Direct Message schicken, ohne dass man es sieht. Dann schickt er einem den Download-Code, zwar auch an einen Batch an Leuten, die alle die E-Mail-Adressen einsehen können, von den 10 anderen, die Mail auch bekommen haben, aber okay, wozu gibt's Blind Carbon Copy? Aber das ist ein anderes Thema.
Mhm.
Und dann hat man dieses Album plus Bonus-Song.
Ja.
Wie hat's dir gefallen,
Jan? Ich finde es mega gut. Du hast meine Euphorie gestern schon spüren dürfen, indem ich quasi in Echtzeit dir geschrieben habe bei WhatsApp, wie gut ich das fand. Natürlich ist es nicht nochmal, das ist ein Debütalbum, ja, ein Passion Pit Debütalbum, aber Somewhere Up There ist richtig geiler Powerpop, wo ich auch direkt wieder an Yes, Jay and Tess erinnert worden bin. Auch eine Band aus diesem Gefilden, die damals sehr gute Musik gemacht hat und leider auch komplett in der Versenkung verschwunden ist. Das ist, also Power Chords, getriggerte Vocals, auch so ein bisschen J-Pop fast schon, ja.
Ja.
Und für mich klingt es aber nochmal so ein bisschen, also vielleicht ist das auch, wobei das ist jetzt eine Ferndiagnose, das lasse ich direkt gleich bleiben, aber es ist so ein bisschen so, wenn man das Gefühl hatte, so, dass es das zweite und das dritte Album waren beide so ein bisschen Talfahrt. Jetzt geht's gerade wieder so in Richtung Manners, von der Euphorie, vom Euphorie-Level her auf der Platte, habe ich zumindest das Gefühl. Das klingt so ein bisschen an manchen Stellen so, als wenn irgendjemand aus diesem PC-Music-Umfeld Manners geremixed hätte, in meinen Ohren.
Als wie wer? Wer die Manners geremixed hätte?
PC-Music, das ist doch so ein Kollektiv aus New York, kennst du die nicht?
Nee.
Die machen so, die haben zum Beispiel hier Charlie XEX produziert. Wer gehört denn da noch mit dazu? Hier Lemonade zum Beispiel, dieser Song, den kennst du doch vielleicht auch.
Von Charlie XCX.
Nee, der ist nicht von ihr, der ist von irgendjemand anderem. Weiß ich aber gerade nicht mehr, wie die hieß. Wie hieß die denn nochmal? Hannah Diamond ist da noch bei. Das ist so eine ganz seltsame Hyperpop-Kunstgruppierung, die so betont kitschige Musik machen. Betont kitschige Elektropop-Musik.
Aber nicht so mit diesem 80er-Jahre-Retro-Touch dran, oder?
Ja, doch so. Wobei eigentlich eher 90er-Touch. Sophie, Lemonade, so hieß der Song. Das kennt man vielleicht. Genau, also es ist so ein bisschen, nimmt sich selbst nicht so ernst, finde ich, das Album. Musikalisch, textlich dafür aber umso mehr. Warum stöhnst du jetzt so auf?
Ich habe gerade eben wieder mich erinnert, beziehungsweise ich habe Sophie und Lemonade gefunden. Das war, krasse, ja, die J-Pop oder Asia-Pop-Referenzen sind ganz deutlich.
Ja.
Das einfach überdrehte Popmusik. Man kann, wie heißt nochmal diese Krankheit, von der manche sagen, sie sei gar keine Krankheit, dass man ganz hibbelig ist.
ADHS?
Danke. Boshaft gesagt, ADHS-Pop.
Ja, oder Kaugummi-Pop.
Ja, genau. Und genau, stimmt, das passt aber auch eben zu Passion Pit, um auf Tremendous Sea of Love zurückzukommen. Mhm. Hier und da, also gerade diesen Track 7, I'm Perfect, das hat wieder dieses alte Melodieding von Passion Pit, was ich auch lange vermisst habe. Du sagst es schon genau richtig. Das scheint quasi wie ein Remix-Album von Manners zu sein, aber irgendwie stripped down. Da ist zwar immer sind viele Ideen dabei, aber es ist weniger Bombast. Da ist dann einfach straighte Melodien, straighter Gesang.
Straighter Gesang.
Und es ist schwierig zu bekommen. Also sagen wir mal, über einen Umweg. Ja,
erst das stimmt. Wir können es leider auch nicht auf Spotify mit euch teilen. Nee. Zumindest derzeit nicht.
Aber ihr kommt einfach ran. Ihr retweetet einfach vom offiziellen Account von Passion Pit diesen einen Tweet. Schickt dem per DM eure E-Mail-Adresse und dann kommt das Album in euer Postfach und dann habt ihr es in sagenhaften 320 Kbit pro Sekunde vorliegen und könnt es im Abspielgerät eurer Wahl abspeichern und Spaß haben mit was Neuem von Passion Pit, wo man sagt, ja, ist doch schön, dass er es immer noch kann.
Richtig.
Weil was war's? Ich fand diesen Satz so beeindruckend in dem kleinen Brief, der dem digitalen Booklet beiliegt. Hier, das ist für euch und glaubt mir, ich verdiene an Platten sowieso nichts, deswegen könnt ihr es einfach haben. Das war nicht so eine Aussage, die ist gleichzeitig niederschmetternd, aber ja, okay, wir alle hören Musik über Spotify und Künstler bekommen ein kleines Handgeld für die Tatsache, dass ihr kompletter Backkatalog frei verfügbar fast oder für 10 Euro im Monat da ist. Das ist fast schon, das ist wirklich traurig.
Das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir in einer der nächsten Folgen sprechen werden. Tolle Überleitung, oder? Oh, 2,5 Stunden.
I do not need your money, I just want you. I just need you to listen to me.
Ja, so geht's uns doch auch.
Mit diesen Worten können wir abschließen. Nochmal sei an dieser Stelle erwähnt, heute oder mit Folge 5 lohnt es sich wie in keiner anderen unsere Webseite zu besuchen und sich da die Videos reinzuziehen, die wir dort verlinken werden.
Oh ja.
Oder eben wir machen eine YouTube-Playlist. Wir haben über Musikvideos und tolle Musikvideos, legendäre Musikvideos und Sachen, die man vielleicht noch nicht entdeckt hat, geredet. Da werden wir auch einige reinmachen, die wir vielleicht jetzt noch nicht besprochen haben. Ich habe so ein, zwei meiner Favoriten jetzt in der Diskussion ausgelassen, die aber auch so als Videokunst schön anzusehen sind. Oder einfach auch Spaß machen. Broken Social Scene mit Fire Eyed Boy. Tolles Video. Das neue von Run the Jewels, Legend Has It. Großartig.
Oh yeah.
Ja. Da ist so viel Schönes. Oder gerade auch Cashes, was wir vorhin angesprochen haben. Go Up, die Single. Ich glaube, das Video ist sehr rumgegangen die letzten paar Tage.
Mit dem Splitscreen.
Das Splitscreen-Ding, was total gut aufeinander passt. Richtig geiler Song. Zusammen auch mit Cat Power und Pharrell Williams. Das können wir alles reinmachen. Wir sind sehr verbunden euch, wenn ihr uns eine möglichst gute 5-Sterne-Bewertung lasst bei iTunes und uns abonniert, wenn euch das hier gefällt. Das hilft uns sehr weiter. Das ist eine schöne Sache. Wenn euch was nicht gefallen hat, dann lasst es aus und beleidigt uns bei Twitter und Facebook. Da tut's nicht so weh.
Hallo. Ganz genau, richtig. Was der Mann sagt, dieser Mann hat recht. Kotaro, es war mir ein inneres Blumenpflücken mal wieder. Keiner redet so schön über Musik wie du.
Keiner redet mit einer solch angenehmen Stimme so schön über Musik wie du, Jan Wehn. Das innere Bällebad und das gegenseitige Abwanken an Komplimenten sei an dieser Stelle abgeschlossen. Viel Spaß euch mit dem weiteren Content, den ihr vielleicht noch nicht gehört habt, den Folgen, die ihr jetzt nachhören werdet, weil euch diese Folge so gut gefallen hat. Wie gesagt, die Playliste kommt auf YouTube, eine gesonderte für diese Folge extra. Es kommt eine gesonderte Spotify-Playlist, wie immer. Habt einen schönen Tag. Auch du, lieber Jan Wehn, seist gesegnet. Ein schönes nachträgliches Osterfest wünsche ich dir.
Ach, sehr schön. Sehr schön. Jetzt fühle ich mich richtig gebenedeit und gesegnet, so hat Olli Schulz das mal genannt, um diesen Tag noch weiter zu durchstehen. Ja, es war ganz toll. Viel Spaß euch allen mit den Videos und mit der Musik und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Richtig das.
Macht's gut.
A Little Something, der Bällebad-Podcast, sagt tschö.
Die Bälle passen gar nicht ins Ohr rein.
Man muss sich nur anstrengen.
Das Mikrogranulat-Bad...
Fürs Ohr.
Whatever.
Einmal Tschüss. Drin, nie wieder raus. Ciao.
ASMR for life.
And it goes a little something like this.
It goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.